wie es mir im ersten Trauerjahr gegangen ist, nachdem meine Schwester ermordet worden ist, diese Aussichtslosigkeit, diese Verzweiflung, diese ständige Frage, werde ich wieder glücklich sein können? Und ich will nicht, dass es irgendeinem Menschen so geht. Ich will, dass Menschen verstehen, ja, es gibt Licht am Ende des Tunnels irgendwann wieder. Und wir können das schaffen, egal wie schlimm Schicksale sind. Das Wichtigste darin ist einfach, dass wir uns halt auch darauf einlassen, auf das Schicksal, dass wir so lernen anzunehmen und einen Umgang damit finden. Und dann kann am anderen Ende auch wieder ganz viel Kraft entstehen.
Herzlich willkommen bei The Storyteller. Ich bin Sarah und hier nehme ich dich mit zu Menschen, die Beeindruckendes erreicht oder erlebt haben. Dinge, die bewundernswert oder erstrebenswert sind und die manchmal auch richtig Angst machen können, weil sie fast unmöglich erscheinen. Ich möchte von ihnen lernen, wie sie es geschafft haben, ihren Weg zu gehen. Wie sie Ängste und Zweifel überwunden und Herausforderungen gemeistert haben, um da draußen richtig was zu bewegen. Ich hoffe, dass euch die Geschichten meiner Gäste motivieren, inspirieren und euch vielleicht sogar etwas Mut geben, wenn ihr es braucht. Und jetzt wünsche ich euch viel Freude und eine gute Geschichte mit The Storyteller.
Der Klappentext. Heute hört ihr die Geschichte von Katrin Bieber. Ihr Buch habe ich innerhalb nur eines einzigen Tages ohne Pause durchgelesen. Es fesselt, es schockiert und es hat mich erst einmal sprachlos und mit tiefster Ehrfurcht vor dieser Frau hinterlassen. Denn sie und ihre Familie haben etwas so Grausames erleben müssen, dass sich hier sicherlich kaum jemand vorstellen kann. Ihre kleine Schwester Larissa wurde 2013 von ihrem Freund brutal ermordet. In ihrer Geschichte geht es natürlich um den Mord, aber vor allem geht es darum, wie man so ein tieftraumatisches Erlebnis übersteht. Es geht darum, wie sich so ein Verbrechen auf die Familie auswirkt, welche Rolle die Gesellschaft und die Medien dabei spielen. Und es geht um das Wiederaufstehen. Es geht darum, wie man mit einer solch immensen Trauer umgeht, wie man sie ein Stück weit lenken kann, wie man mit der Wut auf den Täter umgehen kann und was sich tun lässt, um sich dem Tod gegenüber nicht mehr so ohnmächtig und ausgeliefert zu fühlen. Katrin erzählt auch sehr offen, wie sich der Mord auf ihre Beziehung zu Männern ausgewirkt hat und wie man Menschen mit einer gefährlichen narzisstischen Persönlichkeitsstörung erkennt. Katrin hat es geschafft, Ängste und tiefe Traumata zu überwinden und aus dieser unmenschlichen Erfahrung heraus etwas Positives zu erschaffen. Etwas, das heute nicht nur ihr, sondern mittlerweile auch vielen anderen Menschen hilft. Als sie nämlich irgendwann merkte, wie sehr ihr Sport gut tut und sie dabei unterstützt, mit der Trauer umzugehen, fing sie an, ein ganz neues Konzept zu entwickeln. So wurde Seelensport geboren. Ein Sport, der durch gezielte Bewegungsabläufe und Affirmationen heilen soll. Sie machte sich selbstständig und ließ sich zur Trauerbegleiterin ausbilden. Heute begleitet sie viele Menschen auf ihrem Weg zurück ins Leben. Ihre Geschichte ist so außergewöhnlich, kraftvoll und gleichzeitig so voller Demut. Und sie zeigt, dass selbst aus dem Allerschlimmsten und Unvorstellbarsten Hoffnung und letztlich etwas Positives wachsen kann. Das ist die Geschichte von Katrin Bieber.
Katrin, du hast eben schon so ein bisschen erzählt, dass du so ein bisschen gestresst bist, weil du gerade dein zweites Buch abgegeben hast. Kannst du schon mal verraten, darfst wahrscheinlich viel verraten, aber vielleicht kannst du ein, zwei Sachen schon mal erzählen, worum es darum gehen wird in dem Buch?
Also nein, ich darf gern auch mehr schon erzählen darüber. Das Buch ist ein Seelensportbuch, also mein Unternehmen heißt Seelensport, ist ein eigenes Konzept für trauernde Menschen. Und in diesem Buch erzähle ich, was Gefühle mit dem Körper anstellen, wie wir gesellschaftlich damit umgehen, mit unseren Gefühlen, wie wir es besser machen können, was man verändern kann. Und es gibt dann ganz, ganz viele Praxisbeispiele, also Trainingsbeispiele, einen ganzen Trainingsplan sogar, dass man wirklich selber auch sich mit seinen eigenen Gefühlen anfängt zu beschäftigen.
Also es ist so ein bisschen sozusagen die Fortführung, kann man das sagen, von dem ersten Buch. Das erste Buch ist ja Larissas Vermächtnis, die Geschichte der Ermordung deiner Schwester und was ja aber auch auf der anderen Seite daraus erwachsen ist, nämlich du als Mensch bist daraus ja nochmal in eine andere Richtung gewachsen und dein Unternehmen ist daraus erwachsen. Kann man das so sagen?
Genau. Also das erste Buch ist sozusagen die Vorgeschichte zum Seelensport, wie es überhaupt dazu kommen. Und dann gibt es natürlich viele Leser am Ende, die dann denken, aber was ist denn das jetzt genau und wie kann ich das denn vielleicht für mich selbst anwenden? Und deswegen dann die Fortsetzung im zweiten Buch.
Katrin, ich habe dein Buch bekommen und habe das direkt am nächsten Tag, ich glaube, ich habe es an einem Freitag bekommen oder an einem Samstag, es war auf jeden Fall an einem Wochenende und dann habe ich das direkt an einem Tag durchgelesen. Das ist ein Buch, das catcht vom ersten Satz an, wie ich finde, weil es auch so unfassbar ist. Deine Geschichte ist unfassbar. Also ein anderes Wort finde ich da eigentlich nicht. Deine Schwester wurde ermordet. Wo nimmst du die Kraft her? Das habe ich mich immer gefragt. So öffentlich darüber zu reden. Ich meine, sind jetzt 7 Jahre, glaube ich, vergangen. Ne?
Genau.
Trotzdem muss das ein unfassbarer Kraftakt sein, oder? Wo nimmst du die Kraft her? Oder ist das vielleicht auch ein Stück Therapie für dich, habe ich mich gefragt.
Ja, also du sagst schon ganz richtig, es ist an manchen Tagen ein extremer Kraftaufwand, natürlich. Und jetzt, gerade wenn man ein Buch schreibt, dann hat man eben sehr viele Interviews, so wie jetzt natürlich dieser Podcast. Und da gibt es immer wieder Tage, wo es einfach nur anstrengend ist und Kraft kostet. Aber die meisten Tage davon sind weniger kraftaufwendig, sondern mehr, wie soll ich sagen, ich sehe immer den Menschen am anderen Ende, der das hört oder liest oder irgendwas erfährt über diese Geschichte und darin plötzlich ganz viel Hoffnung spürt. Und das ist ein Fakt, der mir extrem viel Kraft gibt, der mich enorm motiviert. Und ich muss dann natürlich auch immer wieder an mein eigenes Ich denken, wie es mir im ersten Trauerjahr gegangen ist, nachdem meine Schwester ermordet worden ist. Diese Aussichtslosigkeit, diese Verzweiflung, diese ständige Frage, werde ich wieder glücklich sein können? Und ich will nicht, dass es irgendeinem Menschen so geht. Ich will, dass Menschen verstehen, ja, es gibt Licht am Ende des Tunnels irgendwann wieder. Und wir können das schaffen, egal wie schlimm Schicksale sind. Das Wichtigste darin ist einfach, dass wir uns halt auch darauf einlassen, auf das Schicksal, dass wir so lernen anzunehmen und einen Umgang damit finden. Und dann kann am anderen Ende auch wieder ganz viel Kraft entstehen. Und was mir ebenfalls so ganz viel Kraft gibt, ist natürlich auch der Seelensport, die bewusste Zeit, die ich mir für mich selber dann nimm, zwischen Interviews, zwischen der Arbeit, also Auszeiten, gönnen und so weiter, das schenkt mir selber dann halt auch viel Kraft, dass ich da auch wirklich diese Arbeit so leisten kann, weil sonst würde es natürlich gar nicht gehen.
Du hast gesagt, es gibt dir sehr viel Kraft zu wissen, dass du damit auch Menschen hilfst. Ist das so? Weil das, und das mag zynisch klingen, aber ich meine das auf gar keinen Fall so. Ist das so vielleicht, weil das dieser ganzen sinnlosen, fürchterlichen Tat irgendwo einen Sinn gibt?
Ja, also ich bin mir ziemlich sicher, dass das genauso drinsteckt, weil meine Schwester war immer ein Mensch, also die Larissa, die ganz vielen anderen Menschen immer helfen wollte, die immer Menschen in Bewegung bringen wollte. Die hat wirklich jeden und sei ja nur so benachteiligt gewesen oder wenn irgendwas keine Ahnung, wenn er Behinderungen gehabt hat oder Krankheiten und so weiter, die hat immer jedem Menschen einfach die Hand gereicht und gesagt, komm, ich bin für dich da und wir schaffen das. Und dieses Vorbild, also was sie da für mich war und ich habe sie da immer wirklich stark darin bewundert, das hat sie sozusagen mir mitgeben. Und ich habe mir gedacht, ich kann das nicht einfach verfallen lassen, wenn sie in ihm ist. Irgendwer muss sich doch jetzt darum kümmern und das so weitermachen, wie sie es gemacht hat. Und deswegen habe ich es halt einfach so in die Hand genommen und habe mir gedacht, ein Stück weit lebt dann sie in vielen anderen Menschen auch weiter. Und das gibt natürlich auch mir wieder einen Sinn im Leben, definitiv, ja.
Du sagtest eben im Satz, es gibt Licht am Ende des Tunnels. Ist dieser Verlust und dieser Schmerz, den man dann spürt, wenn man einen Menschen auf diese Art und Weise verliert, ist das etwas, Also wird der Schmerz weniger oder verändert sich der Schmerz oder verändert man sich selbst und gewöhnt sich dran? Wie ist da die innerliche Arbeit, der Prozess?
Also der Schmerz verändert sich definitiv, vor allem in seiner Intensität. Am Anfang ist er ja wirklich so heftig oft und er kommt immer in Wellen. Also er ist auch nicht 24 Stunden da, sondern halt immer etwas stärker wieder und dann schwächt es wieder leicht ab. Und dann halt wieder intensiver und am Anfang ist es wirklich so heftig oft, dass du halt wirklich denkst, du musst manchmal sogar dran sterben. Also gerade ich habe früher mit 26 einen Herzinfarkt gehabt und war da ziemlich krank und habe gewusst, wie sich das anfühlt. Und an manchen Tagen, nachdem Larissa gestorben war, habe ich mir oft gedacht, jetzt kriege ich wieder einen Herzinfarkt. Ich werde jetzt dran sterben, an diesem Schmerz. Und der verändert sich definitiv. Also es ist heute nur so, dass es Tage gibt, wie zum Beispiel ihr Geburtstag oder eben der Todestag oder Weihnachten ist jetzt so Urfachertag oder Geburtstage in der Familie, wo natürlich diese Schmerzpunkte wieder da sind und wo der Schmerz genauso präsent ist. Aber er lässt sich dann irgendwann auch leichter aushalten und wie gesagt, er ist dann nicht so einnehmend und so, dass er die gegen den Boden drückt, sondern er ist dann wie so ein freundschaftlicher Schmerz, wenn man das irgendwie so verbinden kann, der einfach gerade sagt, okay, du brauchst jetzt gerade ein bisschen Aufmerksamkeit und Ruhe für deine Trauer und gönn sie dir jetzt und nimm sie dir jetzt. Aber das ist einfach wirklich ein Prozess, der über Jahre hinweg dauert und bei manchen vielleicht sogar noch länger andauert, also dass der Schmerz wirklich weniger wird, weil einfach die ganzen Umstände ja auch mit reinspielen. Also es geht ja nicht nur drum um diesen Tag des Verlusts, sondern was passiert danach alles? Wie wird damit umgegangen? Habe ich Unterstützung? Habe ich sie nicht? Und das alles spielt natürlich eine Rolle, inwiefern sich der Schmerz so verändert.
Kannst du den Schmerz beschreiben? Wie hat sich das angefühlt, als man dir dann gesagt hat, und dann dazwischen lagen ja einige Tage zwischen dem Moment, als dir bewusst worden ist und deiner Familie, dass deine Schwester irgendwie weg ist, und dem Moment, wo die Polizei dann wirklich kam und sagte, okay, deine Schwester ist tot gefunden worden. Kannst du beschreiben, wie sich das angefühlt hat?
Also am Anfang, wo sie verschwunden war, wo man noch gar nicht gewusst hat, was passiert war, da hat sich's so unrealistisch angefühlt. Also es war die ganze Zeit so, als würde ich träumen, als wäre jetzt irgendwie ein Film abgespielt und die wird die Hauptrolle spielen. Und dann waren zwei Gefühle, die ganze Zeit abgewechselt haben, ganz stark vorhanden. Einerseits diese Angst, dass etwas Schreckliches mit ihr passiert ist, dass sie irgendwo vielleicht gerade entführt worden ist, gefoltert wird etc. Man denkt sich ja echt schlimme Szenarien im Kopf aus. Auf der anderen Seite aber auch diese Hoffnung, dass sie doch wieder kommt und dass sie lebt, und man bildet sich dann ja ein, dass man sie halt sieht irgendwo oder hört oder das Handy klingelt, obwohl es gar nicht klingelt und so weiter. Und diese zwei Gefühle sind eigentlich am stärksten in dieser Zeit gewesen und halt sehr stark abwechselnd. Also das kann man wirklich innerhalb von Sekunden kann das umschwappen. Und dieses Hin und Her hat mir eigentlich echt am allermeisten fertig gemacht von all den Zuständen, die irgendwie in diesem Trauerweg hinter mir kettern, weil diese Ungewissheit, die macht einen einfach kaputt, die zerreißt einen innerlich. Und dann, wenn diese Gewissheit da ist, nachdem uns eben gesagt worden ist, was passiert war, dann war es genauso unrealistisch. Gerade dieser Begriff Mord zum Herrn von einem fremden Menschen, dass das deiner Schwester gerade passiert sein soll, das war so unfassbar, wie du selber schon am Anfang gesagt hast, unbegreiflich. Man kann es einfach nicht greifen, weil sowas verbinden wir Menschen, gerade in unserem Land oder in unseren Ländern da in Europa, verbinden wir das nur mit Krimis, mit Fiktion und nicht mit Realität wirklich. Man hört das so am Rande eben, aber dass es plötzlich meine Realität ist, das hat so viel Unfassbarkeit ausgelöst. Und ich habe auch scheinbar in der ersten halben Stunde oder so bin ich da gesessen und habe nur gesagt, ich kann es nicht glauben. Das kann nicht sein, das kann nicht sein, das ist unmöglich. Also ich habe es überhaupt nicht begreifen können. Und dann kommt so dieser Punkt, wo du irgendwann anfängst zu begreifen, wo dann wirklich dieser Schmerz ja auch spürbar ist, ganz deutlich. Und der fühlt sich an, als würde, ich weiß nicht, ob jemand mal von den Zuhörern da eine Narkose kriegt hat. Wenn man eine Narkose kriegt, dann hat man so ein leichtes Brennen. Also ganz am Anfang, bevor man halt so wegdöst, da brennt alles, wenn man das eingeflößt kriegt. Und ich finde, dieser Schmerz hat sich immer gefühlt, als würde irgendein Gift in meinem Körper durchfließen, das jetzt meinen Körper von innen heraus zerstört und vergiftet und verbrennt. Also es hat einfach alles wie ein starkes Brennen und ein starker, dauerhafter Schmerz halt irgendwie so sich angefühlt.
Wow. Ich habe mich beim Lesen des Buches immer wieder gefragt, wir hatten das eben schon so ein bisschen, aber vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, dass Interviews zu geben und darüber zu reden, ist ja das eine, aber so ein Buch zu schreiben, da taucht man ja wirklich noch mal in einer ganz anderen Intensität in diese Momente auch wieder ein und die vergewärtigen sich ja dann auch in einer ganz anderen Intensität dann noch mal. Mhm. Wie hast du denn das erlebt und wie hast du das denn ausgehalten? Also, also ich habe mich immer gefragt, war das nicht Folter? Muss das nicht Folter gewesen sein, dieses Buch zu schreiben?
Also, schwierig, weil ich habe eigentlich von Anfang an ja geschrieben, also gleich mal nachdem meine Schwester verschwunden war, habe ich begonnen eben über so ein Notizheft, das ich eben von meiner anderen Schwester, von der Anna, geschenkt gekriegt habe, dafür zu verwenden, um irgendwie weiter mit der Larissa zu kommunizieren. Und habe da meine ganzen Gedanken und Gefühle niedergeschrieben und das kommen ja auch viele Stellen aus diesem Larissa-Buch, wie ich es nenne, in meinem fertigen Buch Larissas Vermächtnis dann vor. Deswegen, also die Szenen selber zum Schreiben, die haben mir eigentlich mehr Therapie geschafft, also dass sie meinen Kopf frei kriegt, dass sie mit ihr weiter sprechen kann, dass sie mich erleichtert fühlt. Das war ein super Prozess und super wichtig für mich, wirklich dieses Rausschreiben von Gedanken und Gefühlen mich zu sortieren, das hat mir richtig gut geholfen. Aber dann eben am Ende, wo es dann eben dazu kommen ist, dass sie wirklich einen Verlag dann haben und dass es wirklich jetzt so ausschaut, dieses Buch wird jetzt ein Buch, gell? Und wie du sagst, man muss ja dann noch immer wieder dran feilen, man muss immer wieder die Szenen durchlesen, schauen, ob alles verständlich beschrieben ist. Natürlich passiert das nicht, dass ich das nur mache, sondern mit dem Lektorat zusammen. Aber das war an vielen Stellen sehr, sehr herausfordernd und ja, wie du selber auch gesagt hast, fast so wie Folter, weil gerade so extrem heftige Szenen, wie eben, wo sie oder wie sie gestorben ist, oder mein eigener Zusammenbruch, den ich beschreibe, oder ganz schlimm in Bezug auf meine Schwestern, weil meine Schwestern, ich habe ja nur zwei Schwestern eben, die mir sehr eng sind, also sehr nahe stehen, über die zu schreiben. Ich bin eigentlich nur da gesessen und habe immer geweint, während ich geschrieben habe. Es war wirklich sehr emotional. Und wo ich halt verbessert habe, dann immer wieder das zum Lesen eben, ich habe sehr viel geweint und ich habe leider Gottes dann nur wieder sehr viele schwere Albträume gekriegt, also wie damals Panikattacken mitten in der Nacht. Und ich habe einfach aber mir die Zeit dann gegeben, also ich habe dann auch gesagt, ich habe mit dem Lektorat geredet und dann gesagt, ich kann das nicht von heute auf morgen, ich kann das nicht innerhalb von einer Woche, wie das vielleicht bei anderen Büchern so läuft, das alles so lektorieren oder verbessern. Ich brauche meine Zeit und das ist mir wichtig, dass sie die haben. Und die waren da super sensibel und super nett, wie sie damit umgegangen sind im Verlag. Also ich bin ja bei einem Piper Verlag. Wirklich, die waren so nett. Und deswegen ist das dann auch ganz gut gegangen. Also ich habe auch wirklich geschaut, dass ich halt schon nicht viel anderes mache zu der Zeit. Ich habe jetzt nicht nur eben 3 Stunden dann verbessert, sondern bei mir war das dann so, dass es wirklich 8 Stunden oft waren, wo ich halt viele Pausen dazwischen gemacht habe, wo ich zum Beispiel eine Runde spazieren gegangen bin, wo ich ein Training gemacht habe dazwischen, wo ich einfach mal ins Bett gelegen bin und mich ausgeheult habe. Also so kann man sich diesen Schreibprozess vorstellen. Und ja, er war kraftraubend, aber ich habe gewusst, was es würde mir oder es würde mich mehr zerstören, wenn ich das Buch nicht fertigstelle und rausbringe, als wenn ich mich jetzt da durchkämpfe. Und also das andere, die andere Option hätte mich, glaube ich, einfach mehr fertig gemacht, als wie das, so wie ich es gegangen bin. Weil ich habe ja, also der Grund dahinter, dass ich das Buch überhaupt geschrieben habe oder veröffentlicht habe, ist ja eben der, dass ich etwas verändern will, dass ich sagen will, wie schaut denn überhaupt Trauer und Trauma nach einem Mord aus? Wie geht denn unsere Gesellschaft mit solchen Schicksalen um? Wie gehen die Medien damit um? Wie geht der Staat damit um? Was für Hilfsmöglichkeiten gibt es? Und wo muss vielleicht noch etwas besser laufen? Und deswegen haben wir gedacht, na, das ist keine Option, dass ich es nicht rausbringe.
Würdest du jedem dazu raten, dem etwas so Schreckliches passiert ist, darüber zu schreiben und darüber zu reden?
Also ich finde es generell schon wichtig, dass man darüber redet, über seine Gefühle, über seine Gedanken, dass man irgendwie einen Kanal findet. Und sei es nur eben reden übers Schreiben praktisch. Aber dass jemand öffentlich damit gehen muss oder dass man sagt, ja, du musst jetzt so öffentlich drüber reden oder mit fremden Menschen oder so, das finde ich natürlich nicht. Also da kann jeder selber entscheiden und das ist schon ganz individuell. Manche Menschen haben einfach nicht diese Kraft oder wollen das so einfach nicht und fühlen sich nicht wohl dabei und dann ist das vollkommen legitim, gell, und dürfen sie auch. Für mich war es einfach dermaßen wichtig, dass ich den Weg gegangen bin und ich finde genau, das sollte man genauso respektieren. Also ja, wenn es jemand nicht hören will oder nicht lesen will oder interessiert, dann muss man es ja auch nicht hören oder lesen, gell, sag ich mal.
Hast du da Kritik erfahren in irgendeiner Form, damit, dass du so öffentlich geworden bist mit deiner Geschichte?
Ja, also Gott sei Dank wirklich sehr, sehr, sehr wenig. Also das waren, glaube ich, 2 oder 3 von, ich weiß nicht, tausenden Mails, die ich gekriegt habe. Aber die, ja, man kennt das ja auch, negative Stimmen haben immer viel schwereres Gewicht als wie die positiven und die haben mich wirklich, wirklich schlimm getroffen. Also das waren Sachen wie zum Beispiel, also uns war ganz, ganz schlimm, der hat gesagt, dass sie eigentlich das Gleiche verdient hat wie Larissa. Ja, dass sie einfach, dass es unter aller Sau ist, dass sie öffentlich über meine Trauer redet, dass sie nur Geld machen will mit ihrem Tod und dem Mord und also richtig, richtig schlimm. Das kann man sich nicht vorstellen. Also was da für Zeilen drin gestanden sind, das hat mich, also Gott, ich glaube, ich habe 3 Tage durchgeweint. Obwohl man ja eigentlich, also obwohl ich echt mittlerweile sehr selbstbewusst bin und so, aber die Mail dann, und ich glaube, das war einfach auch noch die Zeit des ersten Lockdowns, das war sehr emotional für mich, weil ich meine Familie nicht sehen haben dürfen und auch noch mit ihnen gar nicht gemeinsam mein Buch auspacken haben dürfen. Sie haben es dann auch viel später das allerfertigste Exemplar praktisch erst gekriegt, nachdem halt, nachdem viele andere es schon gelesen haben oder in den Händen gehalten haben und dann noch so eine Mail drauf kriegen, war schon ziemlich, ziemlich heftig und hat mich wirklich fertig gemacht, muss ich ehrlich sagen.
Ja, unglaublich. Hast du irgendeine Idee, wie die Menschen auf sowas kommen?
Ja, ich glaube, es sind meistens Menschen, die, wo in ihnen selber halt etwas getriggert wird, irgendwas, ganz viele Gefühle irgendwie aufkommen, sie vielleicht an manchen Stellen in ihrem Leben nicht den Mut aufbringen haben können, für sich einzustehen, etwas durchzuziehen, etwas zu machen, woran sie glaubt haben und sich praktisch von jemand anderem vielleicht etwas sagen und lassen. Und wenn man dann so jemanden sieht, der das dann geschafft hat, weiß nicht, vielleicht löst das dann auch das aus, dass man sagt, boah, die schafft es und irgendwie greife ich die jetzt an, weil da hat nur Wut oder Traurigkeit rausgesprochen aus den Menschen und ganz viel Neid. Oh, also das war mega krass.
Stichwort Wut, wo du das gerade sagst. Was ich total erstaunlich fand, ist, dass so wenn man mit dir redet, spürt man, also zumindest ich spüre überhaupt keine Wut bei dir. Es gibt Menschen, die haben schlimme Erfahrungen gemacht, mit denen ich gesprochen habe, die sehr, sehr viel da ist noch sehr, sehr viel Wut in ihn verhaftet. Und auch in deinem Buch spürt man das vielleicht an ein, zwei Stellen, aber sehr, sehr selten. Wie erklärst du dir das? Ist das einfach, ich glaube, die meisten Menschen wären wütend.
Also jetzt vielleicht nicht, aber es hat sehr oft Zeiten gegeben, in denen ich sehr, sehr wütend war. Und gerade in meinem zweiten Buch jetzt beschreibe ich eure Situation sehr ausführlich, wo man genau merkt, wie diese Wut in mir war und was sie gemacht haben. Ich glaube, dass mir eben, oder vor allem am Anfang in der ersten Zeit, wo ich auch Wut empfunden habe, aber noch nicht so wirklich den Zugang dazu gefunden habe und sie ja praktisch schon sehr stark betäubt haben. Also ich habe ja, muss man sich vorstellen, das erste halbe Jahr praktisch nur gesoffen, wortwörtlich. Ich habe so viel Alkohol getrunken, das hat irgendwie meine Wut für den Moment weggeschwemmt oder zumindest den Zugang zu ihr weggeschwemmt. Und dann, wo ich aufgehört habe zum Trinken und mit dem Training angefangen habe, war es dann wirklich so, dass ich halt sehr schnell gespürt habe, dass ich übers Training sehr viel Wut rauslassen kann. Und das war sozusagen auch mein Weg, um mit dieser Wut gut umzugehen. Und natürlich bin ich auch eher ein Mensch, der sehr schnell zu dieser Traurigkeit findet oder diese Traurigkeit sehr gut zulassen kann dann und auch viel weinen kann. Und Wut ist ja so ein Gefühl, das sich oft überstülpt über diese Traurigkeit, über Ängste. Und praktisch einfach da ist damit, weil die Wut sich, wie sagt man, leichter aushalten lässt und praktisch die nur in Bewegung hält, als wie die Traurigkeit, die einfach lähmt und einfach einnimmt und du irgendwie das Gefühl hast, dass du ausgeliefert bist, gleich wie bei der Angst. Und da stülpt sich halt bei vielen Menschen einfach diese Wut drüber. Und ich habe aber ziemlich schnell diesen Zugang zu meiner Traurigkeit gehabt und habe noch keine Angst, nicht so eine Angst gehabt vor meiner Traurigkeit und habe mich auch sehr intensiv mit den anderen Ängsten und so beschäftigt. Und ich glaube, dass das halt auch so ein Grund war, dass ich weniger Wut dadurch empfunden habe.
Okay. Wie schwierig war es denn, mit deinen Schwestern darüber zu sprechen, dass du in die Öffentlichkeit gehen möchtest und dass du auch dieses Buch schreiben möchtest? Inwiefern war das denn Thema bei euch in der Familie?
Also ich war schon sehr nervös, muss ich sagen, bevor ich so das erste Mal meine Mama angesprochen habe drauf und habe ihr dann eben erzählt, ich kann mich auch noch an die Situation erinnern, am Balkon sind wir gesessen und habe eben gesagt, ja, Mama, ich schreibe etwas, ich schreibe ein Buch und ich möchte dieses Buch veröffentlichen. Und sie hat im ersten Moment gedacht, ja, ich will irgendeinen historischen Schinken schreiben, weil ich immer wieder mal davon geredet habe, halt als Historikerin eben, dass sie halt ja ein Buch vielleicht mal rausbringen oder eben einen historischen Roman oder so. Und dann hat eben gesagt, na Mama, es ist kein historischer Roman oder Fachbuch rund um Geschichtswissenschaften, sondern ich möchte unsere Geschichte niederschreiben und rausbringen. Und dann hat sie schon erstmal so geschaut und gesagt, aha, interessant, wie stellst du das vor oder also was genau schwebt da im Kopf rum? Und dann habe ich halt erklärt, dass sie eben die Zeit vom Mord bis weiß ich nicht wohin und gesagt, ich kenne noch nicht das Ende, ich weiß nicht, ich will einfach diese Zeit bis zur Verhandlung auf jeden Fall und dann weiß ich nicht, ob ich noch weitergehe oder wie, aber diese Zeit wird auf jeden Fall drin sein. Und dann hat sie im nächsten Moment gesagt, ui, da bin ich aber gespannt, wie ich da dann wegkomme, wenn du mir da beschreibst. Darf ich das dann lesen? Dann habe ich gesagt, ja sicher, darfst du das dann lesen. Ihr dürft das alle dann lesen, bevor das überhaupt rausgeht oder auch ins erste Lektorat bei einem Verlag und so weiter. Ihr dürft es natürlich lesen. Und wenn Urna von Enk dann auch sagt, dass er nicht damit einverstanden ist oder dass er sich nicht wohlfühlt, dann mache ich das auch nicht. Also das ist mir das Allerwichtigste gewesen, dass halt wirklich sie sich damit wohlfühlen und sagen, das passt für mich so. Und haben es halt dann auch die anderen erzählt und die haben alle eigentlich gleich reagiert. Also es hat keiner jetzt irgendwie gesagt, oh mein Gott, na, auf gar keinen Fall, bitte nicht, sondern ja, sie haben mich von Anfang an unterstützt und waren neugierig und gespannt. Und nachdem es dann fertig war und sie alle es das erste Mal gelesen haben und die dann eben gesagt haben, bitte, ich will dann mit jedem Einzelnen ein Gespräch führen, auch wie es für ihn war, das zu lesen und was er verbessert haben will Und das war auch sehr, sehr spannend und interessant, weil zum Beispiel meine Mama hat dann das Buch hinknallt und hat dann gesagt, Wahnsinn, wie du schreiben kannst. Na, und das war die erste Version. Also wenn ich die Hand liest, denkt man so, oh mein Gott, das war nicht gut. Man kennt das ja so als Autor, die erste Version, okay. Aber sie war super begeistert und hat dann gesagt, na, ich will nichts verändert, Frau Katrin, ich will, dass alles genauso bleibt, wie es drin steht, weil ich stehe zu meinen Fehlern, ich weiß, dass sie viele so falsch gemacht haben, wir alle haben Fehler gemacht, aber niemand von uns hat wissen können, wie man damit umgeht und wir haben alle unser Bestes gegeben und wenn es eine Mama liest, die sich vielleicht gerade genauso hilflos fühlt oder genau solche Fehler gerade macht, dann habe ich auch schon jemandem geholfen. Und das war ihr wichtig. Das Einzige, was sie dann ändern lassen wollte, war irgendeine Liederfolge von der Beerdigung, wo ich scheinbar verwechselt habe. Also das war echt, sind wir alle da gehockt und voll lachen müssen, wo ich gesagt habe, wow, irgendwie echt, ja, so ein banales Ding, wie sie geändert haben, schon steht sie halt zu allem. Und das habe ich auch sehr beeindruckend gefunden. Und genauso war es so bei meinem Papa. Also der hat dann genauso gesagt, er hat dann auch gleich gesagt, das war das beste Buch, was ich je in meinem Leben gelesen habe. Er hat es in einem Tag durchgelesen auch. Und meine jüngste Schwester Mara, mit der habe ich ganz lang geredet. Und die hat eben gesagt, weil die war ja dann in der Psychiatrie sehr lange Zeit. Und die hat dann gesagt, ihr war gar nie bewusst, wie ich sie wirklich gesehen habe zu dieser Zeit. Also dass es mir auch so schlecht gegangen ist. Sie hat das ja gar nicht mitgekriegt, weil sie halt auch natürlich viele Tabletten nehmen hat müssen und so gefangen in ihrer eigenen Trauer war. Und da haben wir dann ein sehr ausführliches und schönes Gespräch miteinander gehabt. Und auch mit der Anna habe ich genauso ein Gespräch geführt und wir sind auf so vieles dann draufgekommen. Das war echt, also, oh, das, ja, wo wir einfach gar nicht gewusst haben voneinander auch in dieser Zeit. Also zum Beispiel, schreibe in meinem Buch über das Schmerzensgeld und ich habe die Hälfte gar nicht gewusst, was da wirklich passiert ist, weil ich habe ja auch in Innsbruck gelebt zu dem Zeitpunkt und Anna eben in Reute und sie hat mir das erste Mal drüben erzählt, dass sie eben gar kein Schmerzensgeld als einzige der Familie gekriegt hat. Das habe ich damals nicht gewusst und das habe ich erst im Nachhinein eben im Lektorieren alles einbaut ins Buch so, weil ich dachte, sie hat etwas gekriegt. Und ja, da haben wir uns einfach nochmal ganz anders und intensiv austauscht drüber, über die Zeit erstmals offen geredet, was wir so eigentlich gar nicht mehr gemacht haben in den letzten Jahren. Und sie hat dann auch gesagt, sie findet, dass dieses Buch uns von den größten Geschenken für unsere Familie ist. Und wir haben ja auch, also ich habe ja auch einen Neffen, ihren Sohn eben. Und sie hat gesagt, so kann er wenigstens ein Stück weit auch Larissa kennenlernen irgendwann und das ist eben wie so ein Vermächtnis, das man halt innerhalb der Familie weitergeben kann und ja, und sieht, was man als Familie auch alles geschafft hat. Und ja.
Für die Zuhörer, die das Buch nicht kennen, du hattest ja Auseinandersetzung mit deiner Schwester Anna.
Ja.
Vor allem in diesem ersten Jahr. Vielleicht kannst du da mal erklären, worum es da ging und in diesem Zuge auch erklären, was es da mit dem Schmerzensgeld auf sich hat, weil das weiß, glaube ich, nicht jeder, der zuhört.
Also wenn man trauert und eine größere Familie ist, so wie wir es eben sind, dann trauert ja auch jeder eben anders. Jeder geht anders um damit, mit den Gefühlen. Der eine verspürt mehr Wut eben, so wie es zum Beispiel bei meiner Schwester Anna war. Und der andere ist wieder emotionaler in der Hinsicht, dass er vielleicht viel weint und Ruhe braucht, so wie ich es war. Und das eckt natürlich an, weil man weiß nicht, was richtig ist. Man weiß nicht, wie man richtig trauert. Und man geht automatisch davon aus, ja, so wie ich das halt jetzt mache, mache ich das richtig. Und das ist schon so. Also so wie du es selber machst, ist das richtig für die. Und das, was du aber selber machst, muss nicht für den anderen richtig sein oder gut sein. Und das versteht man halt am Anfang nicht. Und deswegen habe ich nie verstanden, warum ist meine Schwester so aufbrausend und warum geht die sofort wieder arbeiten nach der Beerdigung und ich schaffe das nicht. Ich kann es nicht. Ich war überhaupt nicht motiviert oder habe überhaupt keine Zukunft gesehen vor mir und sie war da halt ganz anders. Und deswegen ist so zu einem extremen und heftigen Streit gekommen, dass man dann gut in den Griff gekriegt hat, innerhalb der Familientherapie, die wir dann gemacht haben, wo wir uns dann echt intensiv austauscht haben und wieder zueinander gefunden hat und dann war eben so ein Schmerzensgeldgutachten, das man einfach hat, wenn Mordfälle passieren, um die Opfer zu unterstützen. Und da muss man halt zu einem Psychologen oder Psychiater, weiß jetzt gar nicht, was das ist, muss man hingehen und hat ein Gespräch. Und in meinem Fall war das über eine Stunde, glaube ich, das Gespräch, also sehr intensiv und sehr detailliert. Und bei meiner Schwester, bei der Anna, war das 10 Minuten oder so. Und ich habe eben 4.000 Euro Schmerzensgeld gekriegt und sie hat 0 Euro Schmerzensgeld gekriegt. Und ich habe das damals nicht gewusst zu dem Zeitpunkt. Ich habe gedacht damals, sie hat 2.000 Euro gekriegt. Und es war aber nicht so, also sie hat wirklich 0 gekriegt und sie hat ein Schreiben eben gekriegt von, weiß nicht, von was man das da kriegt, die da zuständig halt sind. Und da ist eben drin gestanden, also jetzt banal gesagt, der Tod ihrer Schwester beeinträchtigt nicht auf keinster Weise ihr Leben und deswegen kriegen sie 0 Euro. Und und meine restliche Familie hat aber genauso 4.000 Euro gekriegt, nur Anna hat eben 0 Euro gekriegt und das ist halt etwas, also mehr Skandal geht nicht. Also sie sagt auch selber, es ist ein absoluter Skandal und das hängt ihr heute noch nach, weil sie war dann auch lange die Unzige, die sich nicht helfen hat lassen, also von therapeutischer Sicht jetzt irgendwie eine Therapie oder so für Einzel, weil sie eben die ganze Zeit gesagt hat, ja, aber Katrin, ich habe doch gar kein Recht auf die Trauer. Du hast doch gesehen, schwarz auf weiß, ich habe kein Recht, mir Hilfe zu holen. Ich darf nicht, weil eigentlich geht's mir ja gut und so weiter. Also das hat sie so krass mitgenommen und das klingt nur heint bei ihr nach und wenn ich heint nur mit ihr rede drüber, über diese Zeit, dann sagt sie ja, für sie war das einer von den schlimmsten Tagen ihres Lebens, wo sie schwarz auf weiß lesen hat müssen, dass sie eigentlich kein Recht auf diese Trauer hat. Weil ihr geht's doch eigentlich gut.
Seid ihr dagegen vorgegangen nochmal?
Ja, also meine Mama hat dann Revision eingelegt, das war sie noch, und dann sind eben 2.000 Euro rausgekommen. Ja, das ist echt ein Witz, also absoluter Witz. Das ist, ja. Und ich habe eben bei diesem Gespräch, wo sie das Buch das erste Mal gelesen hat, habe ich dann eben ihr versprochen, dass sie alles daran setzen wird und geben wird, dass sich da irgendwas in diesem Gutachten verändern wird. Dass das wirklich, ja, für jeden gelesen wird, weil ich finde, nur wenn man drüber redet, dann kann man halt auch wirklich was verändern. Ja? Also wie, wenn ich mich nicht wehre oder nicht drüber rede, dann kann ich auch nichts verändern. Und damals hat einfach die Kraft gefehlt. Also meine Mama hat dann auch gesagt, nach der Revision, nach dem zweiten Gespräch, hat sie einfach keine Kraft mehr gehabt, auch nochmal jetzt da dagegen vorzugehen. Da hast du keine Kraft. Aber jetzt, Jahre später, haben wir sie. Und und mit dem Buch finde ich, ist ein guter Schritt auch getan und ich habe noch Kontakte und so weiter, also wo ich immer wieder auch dran bin, dass da halt einfach das vielleicht anders gehandhabt wird in Zukunft und nicht einfach der eine kriegt eine Stunde Gespräch und der andere 10 Minuten und dann einfach generell finde ich es schwierig zu urteilen, eben über Trauer zu urteilen, also es ist echt ein schwieriger Fall.
Ich meine, Trauer lässt sich ja, also der Verlust eurer Schwester lässt sich ja sowieso nicht in Geld aufwiegen. Ja, das sowieso, ja. Aber es kann ja helfen in dieser akuten Phase, wenn man wie du nicht arbeiten kann.
Genau, das finde ich auch. Also es sagen viele Leute immer so, ja, Geld, das ist nur Geld und so. Ich finde es ganz wichtig zum Benennen, dass es eben nicht nur Geld ist, gerade als Trauernder, sich da die Zeit zu nehmen für die Trauer. Wie soll das gehen, wenn man 40 Stunden arbeiten muss, wenn man schauen muss, dass man irgendwie seine Miete jetzt noch bezahlt, so wie ich eben damals. Ich habe ja studiert und habe dann nebenbei arbeiten müssen und mir ist so schlecht gegangen einfach. Und dieses Geld hat mir halt geholfen, dass ich wenigstens 2 Monate mal nicht arbeiten muss, sondern einfach mal auf mich schauen kann und Kraft tanken kann. Gell? Und dafür ist dieses Geld halt sehr, sehr wichtig für eben traumatisierte Menschen, die sowas erlebt haben.
Ja.
Aber wie kann man es eben besser machen? Also ich finde zum Beispiel, wäre eine Möglichkeit, dass man auch enge Rücksprache hält, wie es in unserem Fall war. Wir haben eine Familientherapie sehr lange Zeit gehabt. Und das wurde ja auch erzählt in diesem Einzelsetting. Und dass man da sich nicht mit den anderen Therapeuten irgendwie connecten kann und besprechen kann, dass die halt auch vielleicht irgendeine Analyse oder so abgeben, weil die halt auch die sind, die ja über längere Monate hinweg begleiten und nicht nur aus einem Einzelgespräch heraus, das 10 Minuten dauert und dass man da auf jeden Fall eben eine gewisse Zeit überall gleich festlegen sollte und eben nicht nur der eine 10 Minuten und der andere eine Stunde. So vielleicht nur eher. Ja. Oder dass man generell die gesamte Familie vielleicht auch mit der spricht.
Ja.
Zum Beispiel. Also ich denke schon, dass es da einige Dinge gibt, die man irgendwie verändern könnte.
Okay. Das ist ja auch nochmal was an deiner Geschichte, was einen so mitnimmt, weil du ja den Abend vor ihrer Ermordung quasi mit ihr verbracht hast. Ihr habt gefeiert, ihr hattet einen tollen Abend eigentlich ja zusammen und hattet Spaß und junge Leute, die einfach feiern und habt euch des Lebens gefreut. Wie waren so die letzten Momente mit ihr?
Also den letzten Abend mit ihr erinnere ich mich einfach an Lebensfreude und Spaß, definitiv. Es gibt ja auch dieses letzte gemeinsame Video, das wir voneinander oder miteinander eben haben, in dem ich zu dem Lied von Macklemore und Ryan Lewis "And We Danced" tanzen. Und das haben wir echt, also wir haben viele Fotos und Videos so im Laufe unseres Lebens gemacht, aber dass wir direkt an der Party jetzt so ein Video machen, wo wir halt zu einem Lied dazu tanzen und schon niemand außer halt der, der gefilmt hat, eben ein Freund von mir, und schon aber niemand von den Gästen drauf war, das war schon sehr skurril. Und es war ja so eine Hausparty von mir veranstaltet, wo echt 25 Leute mindestens da waren. Und auf diesem Video war einfach niemand außer mir beide und dieser Freund. Und also genau so war auch der Abend. Also wir haben so einen Spaß gehabt, wir haben so viel gelacht und wir waren ja immer so, dass wir zusammen einfach, also immer haufenweise gelacht haben und Blödsinn gemacht und natürlich haben wir auch was getrunken. Und dann sind wir eben weitergezogen in ein Lokal eben. Und da waren eben die letzten Momente, die mit ihr klettern, leider Gottes nimm so schieren und lustig, weil sie hat ja dann kurz ein bisschen gestritten mit diesem Freund eben. Und der hat ja dann, er war einfach eifersüchtig auf einen Freund von mir, der ebenfalls auf der Party war. Und und das hat sie halt dann ein bisschen traurig gemacht. Sie war dann neben mir, eben ist neben mir gesessen und ihr dann nur gesagt, was ist denn los mit dir und geht's dir eh gut oder was ist? Und hat sie gesagt, na, irgendwie, der ist gerade eifersüchtig und das nervt und sie versteht nicht warum und sie muss nochmal mit ihm reden in Ruhe. Und das habe ich dann auch gesagt, sie soll nochmal in Ruhe mit ihm reden und dann reden wir eben nochmal morgen in der Früh drüber und dann wird sich das schon wieder irgendwie bereinigen. So. Und dann ist sie eben gegangen. Also er hat ja dann das Pub verlassen und sie ist dann nach und die haben sie noch an der Hand festgehalten und haben dann gesagt, was tust du jetzt? Und dann hat sie eben gesagt, ja, sie geht jetzt und redet nochmal mit ihm und meldet sich dann. Ja, und das war das letzte Mal, dass sie gesehen haben, dass sie sie gespürt haben und dann am nächsten Tag ist eben nur noch die Nachricht von ihm gekommen, dass sie eben mitten in der Nacht die Wohnung von ihm eben verlassen hat und er nicht weiß, wo sie ist.
Und wie oft hast du dir da die Frage gestellt, was wäre gewesen, wenn ich sie mit zu mir nach Hause genommen hätte oder wir was anderes gemacht hätten? Oder hört das irgendwann auf, diese Frage?
Ja, also ich weiß echt nicht, wie lange mir diese Vorwürfe und diese Frage immer wieder gestellt haben. Ich glaube, das waren sicher 3-4 Jahre mindestens, wo ich immer wieder das durchgegangen bin, diese Szene eben im Pub, aber auch schon die Szene im Sommer, wo sie eben ihn kennengelernt hat und mir davon erzählt hat. Sie hat ihn ja über Online-Portal kennengelernt und die haben sie ja dann praktisch ermutigt, ihn zu treffen und dass sie eben sich besser kennenlernen, weil ich finde immer übers Schreiben oder so, ja, da kann man sich auch falsch verstehen und so und ja, ich bin auch so Fan davon, ich finde immer dieses Persönliche macht es irgendwie besser. Und ich habe mir lang Vorwürfe gemacht, dass ich eben ja sie dazu praktisch überredet habe oder ihr das vorgeschlagen habe, dass sie in der Nacht eben nicht gesagt haben, sie soll bei mir schlafen. Ja, das waren Schuldgefühle, die haben mich wirklich aufgefressen und ich bin das nur anhand von der Therapie losgeworden. Also da habe ich immer wieder drüber geredet und so. Und irgendwann ist halt so ein Punkt gekommen, wo so endlich mal diese Vernunft in einem überwiegt und siegt und man geht dann diese Szenarien durch und sagt, okay, warum hast du das ihr gesagt und warum hast du sie da gehen lassen? Ja, ganz einfach, die Antwort ist immer, weil du halt den Menschen geliebt hast und ich wollte ja nichts anderes, als wie, dass sie glücklich ist mit einem Partner. Und niemand macht das von uns, oder? Wenn jemand sagt, ah, oh, ich habe jemanden kennengelernt und ich weiß es und soll ich, ja, keiner sagt, na, auf keinen Fall triff ihn nie. Das ist besser für die, wenn er nur bleibst. So ungefähr. Ja. Außer man hat selber vielleicht gerade eine gute Beziehung oder so. Aber ja, man ermutigt ja immer seine Liebsten, weil man einfach nur das Beste für sie will und das ein glückliches Leben und vielleicht auch eine glückliche Partnerschaft eben. Und genauso war es bei mir. Und in der Nacht, wo sie natürlich gegangen ist, im Nachhinein ist man immer gescheiter. Gell? Niemand hat davon wissen können, was passiert, weil sie haben ja auch keine Beziehung wirklich lang gehabt. Das ist ein paar Wochen gegangen. Es war kein Gewalttäter, klassischer, wie man es kennt, von Beziehungen, die über mehrere Jahre irgendwie Gewalt durchlebt haben, sondern das war ja eine sehr spontane Affekthandlung eben. Und das hat niemand wissen können und ich genauso nicht. Und sie war 21 Jahre alt, also ich kann natürlich, oder ich kann auch heute nicht meiner anderen Schwester, die 24 ist mittlerweile, also die Jüngste, sagen, na, du schlafst nicht bei deinem Freund, du schlafst jetzt bei mir. Ja. Das wäre vielleicht ein bisschen übergriffig und zu viel und wird, glaube ich, unsere Schwesternbeziehung mehr gefährden, weil wir sind ja doch alle erwachsen auch mittlerweile und ja, im Nachhinein, wie gesagt, ist man immer gescheiter und ja, aber zu dem Zeitpunkt weiß man ja nicht, in was für Richtung das Ganze geht.
Hat irgendetwas darauf hingedeutet? Also ich meine, wenn einem vorher sowas nicht passiert ist, dann kann man sich das ja wahrscheinlich nicht vorstellen, dass sowas möglich ist. Aber hat irgendwas, fandst du oder irgendwer in deiner Familie, hat irgendwer mal vorher gesagt, Mensch, der ist irgendwie merkwürdig?
Na, also das war schon überhaupt nicht möglich für uns, weil ich habe ihn ja selber erst an diesem Abend kennengelernt. Also geht das natürlich nicht. Ich habe, wie gesagt, ich habe nur das erste Gespräch mit ihr geführt, dann hat sie ihn getroffen. Da war ich selber in der Zeit immer wieder dann auf Reha, wächst mein Knie, wächst meine Verletzung. Und ja, also ich habe ihn ja nicht gekannt. Und genauso war es bei meiner Familie. Also ich glaube, meine Mama hat ihn ja erst kennengelernt, eben bei der Suche selber. Mein Papa hat ihn einmal kurz beim Abendessen kennengelernt und Anna hat ihn, glaube ich, auch erst bei der Suche ja kennengelernt. Also wie soll man etwas über jemand wissen oder irgendwas erahnen, wenn man den Menschen ja nicht einmal gesehen hat oder irgendwie was mitgekriegt hat?
Er hat ja dann, hast du ja gerade erwähnt, sogar noch dabei geholfen, sie zu suchen, obwohl er ja wusste, wo sie ist.
Genau.
Bis da.
Über zwei Wochen.
Also, ja, es. Also ich glaube, du hast ja sehr bewusst in deinem Buch dem Täter auch wenig Platz eingeräumt. Ja,
genau.
Das möchte ich auch respektieren. Trotzdem diese eine Frage. Gab es da im Nachhinein irgendwelche Informationen von Psychologen im Zuge des Verfahrens, was, also die Art und Weise, wie diese Tat vonstatten gegangen ist, das ist ja so brutal und also da fragt man sich schon, was für eine Pathologie steckt da vielleicht auch hinter.
Also die Diagnose lautet ja auch narzisstische Persönlichkeitsstörung. Das könnte man eben feststellen, dass das jemand hat, so in etwa nach 4-5 Monaten vielleicht, wenn man Beziehung hat. Aber sogar da muss man echt gut sein und sehr feinfühlig oder ganz genau hinschauen, weil diese narzisstischen Persönlichkeiten, gerade wenn es eine Störung ohne ist, die sind sehr gut im Verstecken von diesem schweren Narzissmus. Und die sind da ja einfach super drin. Und was man aber zum Beispiel, und da schreibe ich ja auch auf meinem Instagram-Kanal, also auf meinem Autoren-Instagram-Kanal drüber, immer wieder über Gewalt an Frauen, weil ich ja selber oder nach in einer Gewaltbeziehung war, also nachdem Larissa ermordet worden ist, weil ich selber mit einem Narzissten zusammen. Und da habe ich auf meinem Instagram-Kanal eben erwähnt, wie das, wie man halt sowas merkt irgendwann. Und das sind Sachen wie zum Beispiel, wenn jemand in der Beziehung von Anfang an jemanden sehr stark hochlobt, also ganz viele Komplimente gibt und die ja lobt, als wärst du irgendeine Göttin oder so, so richtige Übertreibung halt stattfindet. Mhm. Zum Beispiel auch ganz viele Geschenke kommen, die echt übertrieben sind, wo einfach beim zweiten Treffen kommt niemand daher mit irgendeinem Schmuck oder sowas. Das ist nicht normal. Mhm. Und dann gibt es nur Hinweise, wie zum Beispiel, wenn jemand ständig Schuld bei anderen Menschen sucht und auch dir Schuld zuspricht, wenn du schuld bist, zum Beispiel für seine Gefühle, gerade weil sein Arbeitstag schlecht gelaufen ist und du bist deswegen jetzt gerade schuld, weil du jetzt eben nicht die richtige Umarmung geschenkt hast, zum Beispiel. Das sind so Hinweise. Oder wenn er Drohungen ausspricht, es wird dann eben irgendwann ersichtlich, so nach eben, wie gesagt, 4-5 Monaten ist meistens so der Zeitraum, so kleine unterschwellige Drohungen oder eben kontrolliert ganz stark, also das Handy oder wo warst du oder Kilometerstand kontrollieren, weil du Auto gefahren bist oder, also da gibt's ganz viele, in ganz viele Richtungen diese Kontrolle oder wie du dich schminkst oder wie du deine Haare machst, wenn immer wieder kommt, willst du für jemand anderen schieren sein etwa oder so. Also dann eben diese Eifersüchteleien. Das sind alles so Hinweise drauf, wo man sagen kann, okay, das fängt schon mal an, das ist der Anfang einer toxischen Beziehung und kann dann eben immer weitergehen. Meistens geht diese Spirale leider Gottes immer abwärts und es kommt dann eben zu psychischer Gewaltausübung und irgendwann auch zu körperlicher Gewaltausübung bis hin eben zum Mord. Und bei uns ist jetzt eben aber diese Ausnahme eben eher, war jetzt, also scheinbar hat es schon vorher Beziehungen gegeben, wo man einfach dieses Frauenbild seinerseits, der hat ja krasses Frauenbild scheinbar, also einen richtigen Frauenhass gehabt, wo man das so gespürt hat. Aber die Zeit, wie Larissa mit ihm irgendwie verbunden war, die war einfach viel zu kurz, um das herauszufinden. Vor allem auch durch die räumliche Trennung, weil ja er eben in Innsbruck gelebt hat und sie eben in Reute, haben sich die ja selber aktiv wirklich vielleicht, jetzt kannst du ja nur eine Hand abzählen, 5-mal vielleicht gesehen, so ungefähr. Ich sage ja, die waren ja nun wirklich zusammen sogar. Und da kann man das einfach nur überhaupt nicht feststellen. Also da muss man wirklich richtig gut drin sein. Und mittlerweile, ich kann es mittlerweile, gell? Aber wenn ich zurückdenke, wo ich 120 Jahre alt war, dann hätte ich das so, das merkst du einfach nicht, gell? Ja. Vor allem, wenn du selber jetzt noch nie irgendwie Gewalt erlebt hast und dann gehst du jetzt so nicht davon aus, dass dir das passiert.
Wie war das im Nachhinein? Du hast gerade gesagt, du hattest danach selber einen Freund, der ein Narzisst war. Wenn man sowas erlebt, dass da zu was Menschen fähig sein können, dann verliert man doch wahrscheinlich erstmal das Vertrauen in Menschen. Ja. Wie überwindet man das? Also ich weiß nicht, ich kann ja nur versuchen, mich in diese Situation hineinzuversetzen. Ich kann mir vorstellen, dass ich eine wahnsinnige Skepsis, wenn nicht sogar vielleicht Angst bekomme vor fremden Menschen.
Voll.
War das bei dir so? Und wie hast du, ich meine, du bist heute, soweit man das zumindest sehen kann, von außen in einer glücklichen Beziehung.
Ja.
Du hast es scheinbar irgendwie wieder überwunden.
Wie? Also, man verliert auf jeden Fall das Urvertrauen, das stimmt. Man geht nicht mehr auf die Straße, wir gehen ja als Menschen mit diesem Urvertrauen auf die Straße und gehen davon aus, alle Menschen sind nett zu uns, sie behandeln uns normal, so respektvoll, wie wir ihnen halt entgegentreten. Und das ist natürlich plötzlich weg. Auf einmal weißt du, okay, nicht jeder Mensch ist nett und es gibt sehr viele Gefahren an jeder Ecke und Stelle. Und das verunsichert natürlich. Also bei mir war es ganz stark nur auf Männer bezogen. Also ich habe wirklich mit Frauen weiterhin ganz normal reden können. Da habe ich gar kein Problem gehabt. Aber in Bezug auf Männer war ich so krass eingeschüchtert, dass ich Männern wirklich aus dem Weg gegangen bin. Also ich habe Gespräche einfach gar nicht normal führen können. Ich habe nicht zuhören können. Ich habe nicht einmal ins Gesicht schauen können. Also das war extrem da, die ersten paar Monate. Und dann mit dem Training ist es eben ein bisschen besser geworden, weil ich einfach gemerkt habe, okay, irgendwie fühle ich mich jetzt gerade stärker und kräftiger und diese Muskulatur, die man da aufbaut bei so einem Körpertraining, die hat sich angefühlt wie so ein Panzer für mich, wie so ein Schutzschild, mit dem ich mich auch wehren kann praktisch, wenn mir jemand irgendwie blöd daherkommt, jetzt nur mal mit irgendwelchen Wörtern oder so, sagen wir so. Und dann habe ich eben diesen Freund kennengelernt damals. Das war kurz nach der Verhandlung. Und wahrscheinlich, also meine Therapeutin ist damals so davon ausgegangen, hat er mich wirklich bewusst ausgewählt. Also er hat dann auch meine Geschichte gekannt und so. Und hat dann eben erzählt, dass sein Bruder gestorben ist. Und da war dann für mich sofort so eine Verbindung da. Und ich habe mir gedacht, boah, jemand, der mich versteht und mit dem ich mich austauschen kann und so weiter. Heint vor sie, dass das alles erfunden war. Also das, den hat es gar nicht gegeben. Also der war auch hochgradig gefährlich, kann ich sagen. Und das hat dann eben ein paar Monate gedauert und dann hat es eben auch so angefangen mit Drohungen und so weiter. Und die Drohungen sind halt dann wirklich so schlimm geworden, dass er halt auch immer wieder Sachen gesagt hat, mir passiert das Gleiche wie der Larissa und wenn ich nicht gehorche und das mache, dann wird er mein Leben zerstören. Und da hat er halt genau an dieser Angst dann angedockt. Gell? Und ich bin dann also komplett erstarrt und ich habe einfach alles gemacht, was er wollte, weil ich so Angst hatte, dass mir eben das Gleiche passiert. Und bin dann am Ende nach ein paar Monaten eben nur anhand von polizeilicher Hilfe und auch mit psychotherapeutischer Hilfe da rauskommen und er hat dann auch Kontaktsperre gekriegt und so weiter. Und dann, ja, dann war ich echt komplett zerstört und habe gedacht, ich kann nie wieder irgendwie wen kennenlernen, das funktioniert nicht. Und ich war dann natürlich in therapeutischer Behandlung weiterhin, auch speziell eben rund um mein persönliches Gewaltthema dann und haben dann irgendwann in Benny kennengelernt, also meinen jetzigen Freund, mit dem ich jetzt mittlerweile bald 5 Jahre zusammen bin. Und es war mega krass hart am Anfang, also wirklich, er hat auch so viel mitmachen müssen da, weil man kann sich vorstellen, zum Beispiel, wenn ich bei ihm daheim war und wir haben zusammen gekocht und er hat ein Messer in der Hand gehalten, bin ich sofort zur Haustür gerannt und bin da gestanden und habe beobachtet, was er als nächstes macht. Also solche Ängste waren da. Oder wenn ich irgendwann dann, was nach ein paar Wochen, Monate erst passiert ist, bei ihm übernachtet habe, dann hat es nur funktioniert, indem dass ich außen vom Bett liege, in Richtung der Tür, die Tür muss offen sein, Handy muss parat liegen und so weiter. Also nur so ist das für mich halt gegangen und ich habe ihm das von Anfang an nur ehrlich erklärt und das hat es für mich dann so viel leichter gemacht, die ganze Situation, indem dass er, sein Part jetzt, super sensibel und einfühlsam damit umgegangen ist. Also ich glaube, das wäre niemals so möglich gewesen für uns beide, eine Beziehung aufzubauen, wenn er nicht bereit gewesen wäre, dazu zu sagen, okay, sag mir einfach, wie ich tun soll und ich mach's so. Wie kann ich dir Sicherheit schenken? Was kann ich tun? Wie soll ich mich verhalten und so weiter? Und er hat sich wirklich darauf einlassen und hat mir zugehört und war komplett da. Und somit habe ich halt wirklich auch Vertrauen aufbauen können. Also dieses Wiedervertrauen finden in Menschen kann nur stattfinden, wenn man halt dann positive Erfahrungen wieder machen. Ja? Wenn ich dann wieder an einen Menschen gerade, der ähnlich tickt oder wieder Trottel oder was auch immer ist, dann nimmt mir ja das noch mehr immer das Vertrauen. Aber es braucht eben dann die anderen Beispiele. Und ich habe Gott sei Dank einen sehr guten und engen Freundeskreis gehabt. Also ich habe da immer gewusst, die sind sattelfest, die sind sicher, gell? Und die unterstützen mich und die sind da und denen kann ich zu 100% vertrauen. Und es hat mir immer gezeigt, es gibt nur Menschen auf dieser Welt, die sind liebevoll und die sind nett. Und ich war auch immer ein Mensch, der gesagt hat, ich gebe aber trotzdem die Hoffnung nicht auf, dass da nicht auch nur Menschen sind, eben, die nett sind. Ich habe ja gewusst, dass es das gibt eben. Und habe aber natürlich eben die Angst gegenüber ihm gehabt, also im Benny. Und er hat das echt mit Bravour gemeistert und hat sich super drauf einlassen. Und heint kann ich auch zu 100% ihm vertrauen. Und schon schwer jetzt auch nicht da 5 Jahre mit ihm zusammen. Und er macht ja auch das Ganze mit, also auch, er kommt ja auch im Buch selber drin vor und so. Also er steht da ganz voll hinter mir. Und bin da auch unglaublich dankbar, dass ich dann diesen Menschen treffen haben dürfen und dass der mich einfach so genommen hat, wie ich bin. Und das, wenn da jemand ist, der zuhört und vielleicht Ähnliches in der Beziehung oder so hat und sich fragt, boah, ich kann mit meiner Freundin nicht umgehen oder ich weiß nicht wie, dann scheut euch bitte auch nicht davor, Hilfe zu holen, weil das geht genauso. Also ich war ja trotzdem, ich war die ganze Zeit in therapeutischer Behandlung und haben natürlich das Ganze immer besprochen rund um meinen neuen Freund und so weiter. Also die hat mir da auch viel weitergeholfen in meinem Verhalten. Aber manchmal hilft es vielleicht auch, gemeinsam in der Therapie zu gehen oder so, zum Beispiel.
Ja, ja. Du sagtest, du hattest am Anfang vor allem Angst, dass dir genau dasselbe passiert wie der Larissa, wie deiner Schwester. Ich meine zu erinnern in deinem Buch, dass du Albträume hattest, in denen du das quasi den Mord an deiner Schwester quasi selber durchlebt hast. Kommt sowas heute noch vor? Ist das oder ist das vorbei?
Also es gibt schon noch Tage, wo ich schlechte Träume habe, wo ich richtige Albträume auch habe, aber sie laufen mittlerweile anders ab und das finde ich so faszinierend, echt, also ich kann das selber manchmal gar nicht glauben. Ich habe zum Beispiel, das ist noch gar nicht so lange her, vielleicht 2-3 Monate oder so, habe ich einen Traum gehabt, dass ich eben im Dunkeln auf der Straße gegangen bin und mein Ex-Freund eben, von dem ich gerade eben erzählt habe, der ist hinter mir gegangen und hat mich verfolgt. Und ich habe so im Augenwinkel irgendwie dann gesehen, dass er da kommt und bin dann, also habe angefangen loszulaufen und er ist dann halt auch losgerannt und mir immer näher gekommen. Und ich habe mich dann einfach umgedreht, mit voller Wucht einen super festen Stand auf dem Boden gehabt und die krassesten Kicks und Moves gemacht, wie in einem Actionfilm, und ihn einfach verdroschen und bin dann weggerannt. Also das, okay, zum Beispiel, wenn ich heint sowas träume, und wie gesagt, ich träume immer nur von solchen Szenen, von irgendwelchen Gewaltszenen, dass mir jemand Gewalt antun will, egal ob es mein Ex-Freund ist, ein fremder Mann oder eben der Mörder selber sogar. Aber jetzt in diesen Träumen schaffe ich es immer, mich zum Wehren. Ich schaffe es immer, auf meinen Körper zu vertrauen und stark zu sein und dagegen etwas zu tun, wo ich halt früher vor 7 Jahren noch die ganze Zeit ausgeliefert war und dran gestorben bin. Ja. Also das hat sich extrem verändert. Und ich glaube, das zeigt auch ganz gut meinen Weg, den ich gegangen bin. Und ich glaube, dass der Sport da eben ein ganz wichtiger Faktor spielt bei mir, weil ich einfach dieses Vertrauen in meinen Körper habe und ja, meine Muskeln kennen, obwohl das natürlich nicht heißt, ja, wenn du jetzt trainierst, dann kann da nichts mehr passieren oder so. Das ist nicht, gell? Mhm. Aber es gibt mal ein gewisses Gefühl an Sicherheit.
Ja, ja, das kann ich nachvollziehen. Also diese Art, also Mord ist Mord, das ist immer schrecklich, aber diese Art und Weise, also ich musste das wirklich ein paar Mal lesen, weil ich das konnte man fast nicht glauben. Also nicht nur, dass deine Schwester erwürgt worden ist, er hat ihr ja auch noch Bodylotion in den Rachen gekippt. Durch diese Träume, die du auch am Anfang hattest, wo du das quasi selber durchlebt hast, da steckt ja wahrscheinlich hinter, dass man wahrscheinlich wissen will, wie hat sich dieser Mensch, den ich geliebt habe und verloren habe und der aus dem Leben gerissen wurde, hat der gelitten in den letzten Minuten und wie hat der sich gefühlt? Inwiefern hast du dich damit auseinandergesetzt und inwiefern hast du das auch rausgefunden? Also weißt du heute, ob sie gelitten hat? Schaltet der Körper irgendwann ab oder also, hast du das von dir geschoben? Ist das etwas, womit man sich nicht beschäftigen möchte?
Na, das war etwas, was uns sehr lange auch beschäftigt hat und nicht nur mir, eben die ganze Familie. Immer wieder haben wir gedacht, wie ist sie in diesen letzten Minuten gegangen? Wie hat sie das gespürt, an was hat sie gedacht und so, und dieses immer genau wissen wollen eben, was ist da passiert, wir wissen, also es war ja bis heute wirklich niemand zu 100% außer er selber, gell? Weil man hat ja nur das, was er gesagt hat, beziehungsweise das, was man an ihrem Körper gefunden hat, aber schon halt nichts, und das macht schon einfach ein furchtbares Gefühl. Also meine Mama hat dann immer gesagt, bei der Geburt bist du voll und ganz dabei und du erlebst jeden Moment und dann stirbt deine Tochter und du hast keine Ahnung, wie sie dabei gegangen ist, und das macht sie so fertig. Also es hat sie wirklich erschüttert, absolut. Und genau die gleiche Frage haben wir uns dann auch gestellt, wie ist das beim Erwürgen eben? Also ich weiß noch, meine jüngste Schwester hat dann schnell mal recherchiert und googelt und hat auch wieder Albträume gehabt und gesagt, ich finde keine Antworten. Und was dann aber eben die Kriminalpolizei und auch ich glaube, irgendwelche Ärzte waren das, ich weiß es gar nicht genau, haben uns dann auch ausführlich erklärt, dass fast alle eigentlich schnell ohnmächtig werden durch den Luft. Ja. Also durch das, dass du keinen Sauerstoff mehr kriegst, ja, bist du dann ziemlich schnell weg. Also sie haben nur gesagt, das war wahrscheinlich der Fall bei deiner Schwester, dass sie halt sehr schnell bewusstlos worden ist und davon dann eigentlich am Ende nichts mehr mitgekriegt hat. Und das war dann schon sehr beruhigend für uns, so zum Wissen. Und ich habe ja dann selber einen Surfunfall gehabt, Jahre später. Mhm. Und habe das erste Mal selber gemerkt, wie es ist, wenn da die Luft wegbleibt. Und das war für mich so ein grauenvolles Gefühl und hat mich so eben getriggert. Bin dann eben viel zu weit raus und da war so eine Riesenwelle und dann hat es mich wie eine Waschmaschine rumgeschleudert und ihren so viel Wasser verschluckt, dass sie dann auch erbrechen an mir ist. Also war ganz schlimm und der Benny hat mir in dem Moment gerettet und rausgezogen und ja, und da habe ich mir die ganze Zeit gedacht, was für mich da am allerschlimmsten war, ich habe mich gefühlt, als würde ich jeden Moment jetzt ersticken und da war eine helfende Hand, die mich rausgezogen hat und die für mich da war und mich umarmt hat. Und meine Schwester, bei der war das ganze Gegenteil. Gell? Und das macht mich eigentlich am meisten fertig, dass einfach, dass ich weiß, wie sehr sie Angst kretten muss und wie brutal es sein muss, wenn du stirbst und dann nur jemand gegenüber hast, der die hasst, der nur einen Hass auf die hat. Also schlimmer geht's einfach gar nicht. Und das ist etwas, was uns so fertig gemacht hat und heint nur natürlich fertig macht. Diese Vorstellung ist einfach, ja, gar nicht in Worte zu fassen, gell. Und da zerreißt er fast dein Herz einfach. Und es tut einfach weh, weil du bist dem ausgeliefert und du kannst es nicht ändern und du kannst nichts tun. Und das ist ein grausiges Gefühl. Ja. Das Einzige, was eben uns geholfen hat, wenn man so will, eben diese Beruhigung, dass sie wahrscheinlich, und sogar das wissen wir ja nicht 100%, schnell ohnmächtig war.
Ja. Glaubst du daran, dass es nach dem Tod irgendwie weitergeht? Also ist das irgendwas, wo du sagst, ich sehe sie vielleicht irgendwann wieder, wenn ich auch mal sterbe?
Also ich bin totaler Atheist. Das war ich echt schon seit ich eigentlich ein Kind bin, obwohl ich natürlich katholisch aufgewachsen bin. Bin aber mittlerweile von der Kirche austreten und ja, ich habe damit einfach nie was anfangen können und es hat mir auch nie irgendwie Trost gespendet, sondern für mich ist das einfach so, okay, das ist ein Körper, der stirbt und dann zerfällt er praktisch. Mhm. Und alles, was, wenn ich sage, manchmal sage ich eben, ich spüre sie oder ich spüre etwas oder wenn ich einen Schmetterling sehe, der sie sehr stark mit ihr verbindet, dann spüre ich sie natürlich auch deutlich und stelle mir irgendwie vor, dass sie um mich herum schwirrt oder so, aber das ist mehr dann einfach diese große und tiefe Liebe, die ich zu ihr empfinde und die ich dann spüre und wahrnehme, als wie irgendeine Seele, die rumfliegt oder so. Aber ich finde eben trotzdem, dass man da jeden Menschen einfach komplett respektieren muss und wenn er sagt eben, er sieht in jedem Baum oder in jedem Ast oder in jedem Stein oder so diesen geliebten Menschen und glaubt an was auch immer, also an Gott oder an andere Arten von Religion, was es halt alles gibt, dann ist das vollkommen okay, solange es jemandem hilft und den tröstet und in seiner Trauer sich getragen fühlt praktisch darin, dann finde ich das voll wichtig und darf es das natürlich sein.
Du hast dich ja damals dafür entschieden, anders als der Rest deiner Familie nicht zur Verhandlung zu gehen.
Ja.
Kannst du für unsere Zuhörer, die das Buch nicht gelesen haben, einmal erklären, warum?
Also, das war eine sehr schwierige Entscheidung. Also, das habe ich nicht einfach von heute auf morgen so getroffen. Mir ist ja körperlich sehr, sehr schlecht gegangen durch den Verlust und durch das Trauma, ich habe zum Beispiel meine Haare verloren, Rückenschmerzen, Kopfschmerzen permanent, ich habe sehr viel erbrechen müssen, ich habe kaum noch was essen können, 8 Kilo abgenommen und so. Also es war ziemlich übel, was den Körper betrifft. Und dann habe ich eben durch den Sport das erste Mal wieder so eine Kraft in mir gespürt und gespürt, da kann noch etwas wieder besser werden und wieder bergauf gehen. Und irgendwo ist diese Verhandlung findet jetzt dann statt. Also das waren ja genau 9 Monate nach dem Mord. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was bringt es mir, meinem Körper und meiner Trauer, wenn ich jetzt dorthin gehe und praktisch den ganzen Tag jedes Detail davon nochmal her, wie sie gestorben ist, was sie alles durchmachen und mir es nun ihn vor allem nochmal sieht. Und die Antwort war immer wieder die gleiche. Es bringt mir nichts außer Schmerzen und wahrscheinlich muss ich eh wieder erbrechen und Retraumatisierung und es geht mir wieder viel schlechter. Und ich habe dann die ganze Zeit überlegt, ob das eine Option wäre oder ob das überhaupt machbar wäre, dass ich eben nicht hingehe. Und habe mir natürlich gedacht, geht das überhaupt? Was sagt meine Familie dazu? Und die haben dann schnell mal mit ihnen geredet, was sie davon halten würden. Und sie waren aber alle also sofort volle nett und haben mir zugekracht und haben gesagt, na bitte, du musst wissen, was du an dem Tag machst. Das ist für jedem von uns seine eigene Entscheidung und da kann niemand ja was anderes sagen. Und sie unterstützen mich, egal wie ich mich entscheiden sollte. Und dann habe ich eben gesagt, okay, ich glaube, es ist die richtige Entscheidung, wenn ich nicht teilnehme dran. Und dann bin ich eben in der Therapie gehockt und habe gesagt, ja, aber was mache ich denn jetzt? Ich kann nicht in Innsbruck bleiben, weil wenn ich in Innsbruck bin, dann war sie in der Nähe, findet diese Verhandlung statt und da drehe ich durch. Ich will einfach am liebsten weg aus dieser Stadt sein. Und dann hat eben meine Therapeutin noch gesagt, ja, vielleicht irgendwo hinfahren, wegfahren. Und dann haben wir gedacht, ja, okay, das ist vielleicht gar keine schlechte Idee. Und haben dann eben gesagt, aber wohin? Und dann habe ich mir eben entschieden, in den Süden zum Gardasee zu fahren. Und bin da wirklich dann alleine hingefahren und habe nur mit meiner Mama vorher ausgemacht, dass sie mir halt nur das Urteil zuschickt und nicht irgendwie in Bezug auf die Verhandlung, wie es gelaufen ist und so weiter, weil ich ja komplett allein bin und Angst gehabt habe, wenn ich jetzt irgendwie erfahre, dass es der Mara brutal schlecht gegangen ist, dass es mir dann auch voll schlecht geht und ich halt ganz allein bin. Deswegen habe ich gesagt, na, das lass uns bitte besprechen, wenn ich wieder zurück bin. Und bin da eben dann, ich glaube, eine Woche war es fast, ich weiß gar nicht genau, 5-6 Tage oder so, bin ich dann runtergefahren und währenddessen habe ich natürlich die ganze Zeit gedacht, ist das die richtige Entscheidung? Wird es gut gehen? Und wie geht es mir an dem Tag selber? Und schaffe ich das? Und oh Gott, also ja, man macht sich ja die ganze Zeit Sorgen. Und dann war dieser Tag da und es war so anders, als wie es mir vorgestellt haben. Also ich habe sehr lange eine gewisse Leere gespürt, irgendwie gar nichts. Und auch, wo ich das Urteil dann gelesen habe, 20 Jahre mit anschließender Sicherungsverwahrung, habe ich irgendwie nur Leere wahrnehmen können. Und habe dann eben beschlossen, um dieser Leere ja, zu entfliehen, weil ich finde, Leere ist nur schlimmer als wie intensives Fühlen, habe ich angefangen zu trainieren an diesem Tag. Und da ist dann halt auch alles aufgewirbelt worden an meinen Gefühlen und haben dann auch weinen können, haben wüten können und haben halt einfach jedem Gefühl, das da war, so einen Raum geben und haben in der Zeit eben ganz viel geschrieben dann auch, am nächsten Tag vor allem wieder und haben da auch das erste Mal ja dann niedergeschrieben, dass sie halt anderen Menschen helfen möchte, mit was oder wie das ausschauen soll, haben noch keinen Plan gehabt, aber haben gewusst, dass sie in diese Richtung gehen will und sorgen will, dass egal was passiert, dass es trotzdem noch Hoffnung gibt und dass das Allerwichtigste ist, was wir haben am Ende, ist eben diese Liebe und dass wir uns immer auch entscheiden können für diese Liebe. Wir müssen nicht mit dem Hass gehen, wir müssen uns nicht solche Sachen eben antun und dann da nochmal selber praktisch zerstören. Obwohl das natürlich auch für viele Leute einfach wichtig sein kann, so wie es für meine Schwestern, für meine Mama, für meinen Papa, für die war es wichtig, gell? Da dabei zu sein, obwohl meine jüngste Schwester hat dann schon gesagt, eigentlich hätte sie nicht dabei sein sollen, aber meine Eltern und so, die haben einfach gesagt, na, sie müssen das, sie wollen da nochmal dabei sein und ja, das muss man dann halt auch respektieren und akzeptieren, wenn sie sich so entscheiden. Mhm. Aber für mich war es wichtig, nicht dabei zu sein und ich bereue bis heute nicht eine Sekunde, dass ich diese Entscheidung getroffen habe. Es war wirklich die beste Entscheidung meines Lebens. Weil wenn ich heint im Juni irgendwie bin und zurückdenke an die Zeit, dann kommt immer von meiner Familie aus, boah, die Verhandlungen und so weiter und es geht mir nicht aus dem Kopf und immer wieder triggert das ja auch die Zeit. Mhm. Und alles, was ich in dieser Zeit sehe, ist dieser Swimmingpool von dem Hotel, Ich sehe dieses Larissa-Buch, wo ich die ganze Zeit geschrieben habe. Ich sehe die Straßen, wo ich trainiert habe. Ich sehe diesen wundervollen, schönen See. Ich sehe einfach nur Liebe und Verbundenheit mit meiner Schwester. Und schon nichts. Und ja, das hat mir einfach so viel Kraft gegeben, dass ich das gemacht habe. Und es ist mir danach einfach auch besser gegangen, als wie schlechter.
Wenn dieser Mann irgendwann mal auf dich oder deine Familie zukommen würde und sich entschuldigen wollen würde oder sich erklären wollen würde, kannst du dir vorstellen, dass du ihm zuhörst?
Boah, das ist eine schwierige Frage. Also die Wahrscheinlichkeit, dass er sich entschuldigen würde, ist gleich bei null, muss man sagen, weil eine narzisstische Persönlichkeitsstörung kann praktisch eigentlich nicht wirklich geheilt werden. Und er hat ja auch Mitleid gehabt und Mitgefühl, aber halt nur zu sich. Er kann ja auch nicht damit, die können ja nicht Mitgefühl haben zu jemand anderem. Und deswegen ist also die Chance, dass er sich entschuldigt, einfach so fiktiv, das passt gar nicht, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber wenn er irgendwie Kontakt aufnehmen würde und mit mir reden wollen würde, ich glaube, dann würde ich einfach ihn anschauen, umdrehen und gehen. Weil, was will er denn nur sagen? Was nicht? Keine Ahnung, ich kann es nicht sagen, wie er reagieren wird.
Der Sport, der hat ja ganz viel gemacht bei dir. Wie hat denn das angefangen? Also du warst ja auch, also du hast ja damals diese letzte Nacht mit deiner Schwester, die habt ihr ja gefeiert, weil ich glaube, es war eine Thrombose, ne, die du hattest.
Ja.
Oder korrigier mich. Und das war letztendlich endlich verheilt. Da hast du sehr lange dran rumlaboriert und das war jetzt endlich gut und das habt ihr gefeiert. Und das heißt, du warst auch körperlich irgendwie lange eingeschränkt und dann ist diese schreckliche Sache passiert. Und wie kam der Gedanke, dann Sport zu machen? Da hatte ja Larissa eigentlich auch was mit zu tun.
Ja, also grundsätzlich muss man ja sagen, dass sie eben früher überhaupt nicht sportlich war und Sport eher so als Muss angesehen haben. Ja, das macht man so, weil schlechtes Gewissen und jetzt habe ich wieder Pizza gegessen, jetzt sollte ich wieder trainieren, so ungefähr. Aber dass es mir Spaß gemacht hat wirklich, oder ja, das war nie der Fall so. Bei der Larissa war es eben so. Also Larissa war sehr sportlich und immer motiviert und hat Mountainbiken und Wandern und alles mögliche Schwimmen und aber ganz viel Krafttraining und so, also immer in Bewegung irgendwie. Und dann eben, nachdem sie gestorben war, habe ich ja eben dieses Knie ziemlich vernachlässigt gehabt. Also ich habe mich eben darum gekümmert, um diese Knieverletzung. Meine Muskulatur ist immer mehr verkümmert. Und ich habe dann irgendwann natürlich einen Kontrolltermin gehabt bei meinem Operateur und der hat dann eben gesagt, Katrin, es schaut ziemlich schlecht aus, mein Knie ist halt schon ziemlich versteift. Ich bin überhaupt nicht gut in der Streckung und Beugung. Und wenn ich das nicht endlich irgendwie in den Griff kriege und endlich die Muskulatur anfange aufzubauen, dann werde ich wohl nie wieder joggen können oder zum Beispiel wandern und so. Und dann habe ich mir im ersten Moment gedacht, ja gut, aber wie soll ich das anfangen? Und das interessiert mich halt gerade nicht so. Und dann auf dem Heimweg nach dem Arzttermin habe ich mir aber die ganze Zeit gedacht, krasse, Larissa war doch so gern joggen und so gern wandern. Und jetzt soll ich das nicht machen dürfen oder können eben. Und das hat mir irgendwie so einen Arschtritt, wenn ich so sagen darf, geben. Und ich dachte, na, ich muss jetzt echt was tun. Der hat recht, ich muss was tun und zwar für Larissa. Weil wenn sie das so gern gemacht hat, dann muss ich das jetzt für sie machen. Und ja, und dann habe ich es natürlich versucht. Also ich bin dann auch in ein Fitnessstudio gegangen und das hat eben nicht so gut hingehaut, weil mich alles so krass erinnert hat an sie und ich habe mich auch überhaupt nicht auskannt wirklich und das hat mich dermaßen überfordert, weil ich halt die ganze Zeit auch weinen haben müssen. Und ja, in einem Fitnessstudio passen natürlich auch keine Tränen rein. Also jeder ist gleich überfordert und ja, man fühlt sich halt nicht wohl dabei. Und dann habe ich Gott sei Dank einen sehr sportlichen Mitbewohner gehabt, der mir dann eben einen Plan geben hat, also einen Trainingsplan, gesagt hat, hey, du musst nicht rausgehen in ein Fitnessstudio, du kannst auch einfach daheim für die trainieren, das sind aber Übungen, mach das. Und dann habe ich das eben probiert und das waren halt eben alles so Eigenkörpergewichtsübungen, wie man es kennt, Liegestütz, Kniebeugen, Sit-Ups, Burpees, was weiß ich, also in die Richtung Superman und wie die alle heißen. Genau, das habe ich dann eben gemacht und mein erstes Workout habe ich gleich mal gemerkt, halt, indem ich mich bewege. Und man muss sich echt vorstellen, ich habe davor gar nichts trainiert und dann das Hardcore-Workout da gemacht und dann auch noch davor nur Alkohol getrunken die ganze Zeit und ja, so halt in das Training startet, das ist ja unglaublich. Also kann ich niemandem empfehlen, auf jeden Fall so extrem zu starten, bitte. Haben das aber dann gemacht und es war eben sehr viele Wiederholungen und sehr lang das Workout und es hat sich so viel in mir bewegt, also man kann sich das nicht vorstellen. Ich auf einmal diese Wut gespürt und die haben dann gegen meinen Kasten geschlagen und immer weiter jede Wiederholung wieder gemacht und volle durchzogen und am Ende bin ich auf dieser Matte gelegen und habe mich das allererste Mal in meiner Trauerzeit einfach nur frei gefühlt. Ich habe mich so frei gefühlt und ich habe lachen müssen und ich habe mich erleichtert gefühlt und meinen ganzen Körper gespürt. Also wirklich jede Zelle, meine Muskulatur, alles hat brannt, alles war so lebendig. Und das war für mich dann so, wow, hätte ich gewusst, dass es sich so anfühlt und so, dann hätte ich das natürlich schon früher angefangen. Das mache ich jetzt einfach weiter. Und ich habe dann eben angefangen, aber draußen zum trainieren, weil man dachte, ja, mein Kleiderschrank hält das vielleicht nicht so gut aus auf Dauer und wollte dann einfach ein bisschen mehr raus und habe dann eben da langsam angefangen zum Trainieren draußen und habe immer wieder auch schnell gespürt bei Übungen, dass halt dass es für mich mehr war, als wir jetzt nur eine Übung für mein Oberschenkel, für mein Gesäß oder sowas, sondern dass ich halt eben mir angefangen habe, irgendwelche Geschichten auszudenken für jede Übung. Das ist irgendwie so automatisch in mir vorgegangen, wie zum Beispiel bei der Kniebeuge habe ich immer die ganze Zeit gedacht, okay, wenn du runtergehst und die runtersetzt, dann tut es verdammt weh und es ist anstrengend, aber aus eigener Kraft drückst du jeden Tag wieder hoch und kann schon wieder aufrecht stehen. Und ja, beim Klimmzug habe ich mir gedacht, oh Gott, ich habe ja nicht einmal an der Stange hoch, ich habe nicht einmal dran hängen können, so wenig Kraft habe ich gehabt. Dann habe ich gedacht, wenn du dich nicht einmal an der Stange hochziehen kannst, wie soll ich die dann jemals aus dieser Situation gerade irgendwie rausziehen können, dass es da besser geht? Also alles habe ich irgendwie, jede Bewegung habe ich automatisch verbunden mit irgendwelchen Gefühlen, mit Szenen aus meinem Leben.
Also so, du hast ja jeder, das ist ja so ein bisschen so, als wenn du jeder Übung einen Grund gibst.
Ja, genau.
Motivationskick, warum
genau.
Du das machen musst.
Ja? Genau, so in etwa. Und ja, und das hat mir dann so vorantrieben und ich habe, also mein Körper und seelisch, das hat sich so verändert innerhalb von wenigen Monaten. Ich habe nach 3 Monaten habe ich meinen ersten Klimmzug können. Also ich habe aber wirklich hardcore trainiert, muss man sagen. Das war natürlich viel zu viel für damals, für meinen Körper. Jetzt würde ich so heute nicht machen. Ich würde viel mehr nach Plan, also nach einem mir entsprechenden Plan, sagen wir mal so, trainieren und nimm so extrem und auch nimm so viel und intensiv, weil da habe ich wirklich 6 Tage die Woche dann, also manchmal sogar 2-mal am Tag trainiert. Das war viel zu viel für meinen Körper. Gell? Der war ja trotzdem geschwächt. Und ich habe halt alles sehr auf, ja, schnell und Hardcore, also so richtig Power und weniger das Ruhige, was ich halt ohne machen wird. Also ich würde halt definitiv mehr kombinieren, dass ich halt langsame Übungen mit eben Kraftübungen und schnelle Übungen kombiniere. Aber ja, damals habe ich es natürlich besser gewusst und ich habe einfach gemacht. Und das hat mir einfach das Leben gerettet zu dem Zeitpunkt. Und genau das habe ich braucht in der Zeit. Und es hat sich so vieles verändert, wie zum Beispiel auch, eben, dass ich mich konzentrieren kann, auf einmal wieder in der Uni, ich habe meine Prüfungen ablegen können, ihren Lernen können, ihren Schlafen können, ihren eben weniger Albträume gehabt, beziehungsweise die Macht irgendwie in den Albträumen endlich gewonnen und ja, es hat sich einfach sehr viel verändert, auch in meiner Gefühlswelt, weil ich habe auf einmal irgendwie so einen Zugang gefunden zu all meinen Gefühlen und ihnen Raum geben können in Form eines Trainings. Und durch das waren sie natürlich auch weniger einnehmend oder erdrückend im Laufe des Alltags. Also ich habe immer gewusst, okay, um 5 kann ich dann da hingehen und da kann ich dann meine ganzen Gefühle Ausdruck verleihen, kann sie bearbeiten und dann fühle ich mich auch wieder leichter und kann besser meinen Alltag halt durchgehen. Und irgendwann habe ich dann diesen Gedanken eben in mir tragen und gesagt, boah, ich will eigentlich nichts anderes mehr machen, als wie nur noch Sport, und zwar auch beruflich. Und da ist meine Mama vom Hocker gefallen. Also das war wirklich für sie, glaube ich, das schlimmste Ding, die Vorstellung, weil meine Mama ist wirklich nicht sportlich so, also spazieren und so geht sie gern, aber so eine Sportskanone ist sie nicht. Und das war eigentlich die krassere Nachricht für meine Mama, als wie über das Buch zum Schreiben. Weil ich habe dann natürlich gesagt, sie hat sich immer vorgestellt, oh, meine Tochter, irgendwann arbeitet sie im Staatsarchiv in Wien, das war immer so mein Traum. Ich wollte mal im Staatsarchiv in Wien, ich wollte ja mit der Larissa nach Wien gehen. Und da eben, sie wollte technische Physik machen, ich wollte Archivwissenschaften mit Schwerpunkt Mittelalter eben machen und im Staatsarchiv irgendwann arbeiten und habe auch schon in Innsbruck im Stadtarchiv Praktika gemacht und so, also war da richtig drin schon. Und dann sage ich meiner Mama so, ich mache jetzt was mit Sport. Ja, genau. Und das war echt, also meine Mama so, na, was willst du da machen? Da kann man doch kein Geld verdienen und so, gell? Also sie hat das halt überhaupt nicht verstehen können und dann bin ich ja nach Wien gezogen und habe dann auch meiner Mama erzählt, na, ich habe mich jetzt nicht in irgendeinem Museum oder auch fürs archivwissenschaftliche Studium angemeldet, sondern ich stehe in einem Fitnessstudio und trainiere ein paar Frauen. Und sie hat echt gedacht, die ganze Zeit, du geratest auf die schiefe Bahn, Katrin, so kann das nicht weitergehen und was willst du damit machen? Und du hast doch keine Ahnung von Sport und du warst doch nie sportlich. Und ich habe dann gesagt, ja, aber das kann ich alles noch lernen irgendwie. Und haben dann eben in Wien auch ganz viele Sportausbildungen gemacht und den Trauerbegleiter ja dann gemacht und das alles in 2 Jahren halt so parallel zur Arbeit immer wieder. Haben dann in der Versicherung noch gearbeitet, weil ich halt als Trainerin am Anfang so gut wie gar nichts verdient habe, wenn man keine Ausbildungen hat und so weiter. Und dann habe ich halt immer mehr überlegt, wie kann ich das jetzt kombinieren, dieses Trauer und Gefühle mit dem Training. Und habe natürlich sehr stark an meine eigene Geschichte, also an meine eigenen, die Übungen, wo ich halt die eigenen Geschichten irgendwie mal wieder im Kopf gehabt habe und habe das halt irgendwie langsam zu einem Konzept entwickelt und ausgearbeitet, bis halt dann 2017 dann endgültig das Konzept festgestanden ist und fertig konzipiert war sozusagen und der Seelensport geschlüpft ist. Und da war meine Mama noch immer sehr kritisch und hat gesagt, ja, sie weiß nicht, das klingt ja alles gut, aber selbstständig ist ja auch etwas, was nicht leicht ist und so weiter. Und was ist, wenn da eben, wenn du es nicht schaffst und so. Und dann habe ich halt immer gesagt, ja, was ist, wenn ich es nicht schaffe, Mama, dann schaffe ich es halt nicht und dann kann ich immer nur zurückgehen und in einem Archiv arbeiten. Das ist ja nicht verloren oder so deswegen. Aber ich will es auf jeden Fall probieren und mein Herz brennt für das. Und ich will das einfach machen. Und ich glaube, ich bin gut drin, wenn ich das mache. Also ich hab noch, da habe ich auch wirklich gewusst, ich kann das. Und ja, und das ist Gott sei Dank aufgegangen, mein Plan soweit. Immer der Anfang war natürlich nicht leicht, weil es ist, wenn man was Neues gestaltet, sind manche skeptisch oder halt erstmal muss man ja überhaupt, hallo, da bin ich und dass überhaupt jemand weiß, dass es die gibt so ungefähr oder dass es das gibt. Aber der Weg was wert zum Gehen und ja, und jetzt kann ich mich, glaube ich, schon also als erfolgreich in meiner Arbeit bezeichnen. Definitiv.
Das denke ich auch. Eine Frage noch zu dem Sport. Du sagtest, du konntest irgendwie alle Gefühle zulassen und durchleben und rauslassen auch. Man stellt sich das immer so vor, dass wenn man so trauert, dass es ja gerade die Gefühle sind, die einen so umhauen. Das klang jetzt eben, als würde man gar nichts fühlen. Oder habe ich das missverstanden?
Wie meinst du jetzt, als würde man gar nichts,
du sagst, Trauer. Während des Sports, ja, genau, während des Sports konntest du die Gefühle alle fühlen. Hast du die vorher nicht gefühlt?
Erstens mal finde ich, ist uns von den größten Problemen, dass man einfach gesellschaftlich im Alltag auch nicht fühlen dürfen, wirklich. Also, ich kann nicht auf meiner Arbeit stehen und eben losweinen oder eben loswüten oder laut rausposaunen, boah, ich habe so Schuldgefühle, irgendwie zerdrückt mir das gerade. Oder ich fühle mich so einsam. Also das Ganze benennen, erzählen und ausdrücken halt irgendwie. Und das, so war ja mein Alltag. Also ich bin in der Uni gesessen und habe nicht fühlen dürfen die ganze Zeit. Obwohl ich gefühlt habe, innerlich natürlich. Also in der Herzgegend und Brustgegend war das alles da die ganze Zeit. Aber ich habe es halt überhaupt nicht sorgen dürfen. Ich habe halt nicht drüber reden dürfen oder es irgendwie, ja eben, ausdrücken über meinen Körper und ich habe halt meinen Körper dann dafür verwendet und sobald ich angefangen habe, eben meine Gliedmaßen mit zum Bewegen oder mich irgendwie zum Bewegen eben, Und die war für mich, dann habe ich einfach auch fühlen dürfen gleichzeitig. Und zwar bewusst fühlen. Und das Ganze auch hat mich halt erleichtert, indem dass sie, weil wenn man wirklich Gefühle zulässt und rauslässt, dann erleichtert das Ohren halt um einiges. Also wie wenn man da sitzt, die ganze Zeit Zähne zusammenbeißt und Muskeln anspannt und zurückhält und runterschluckt, das erleichtert uns ja nicht, sondern das belastet uns mehr und wir fühlen uns noch mieser.
Verstehe. Also es war quasi ein Raum, wo du
genau
all das durchleben konntest, was du sonst im Alltag zurückhalten musstest.
Genau.
Okay, und da noch einmal eine Frage nochmal zu der Wut zurück. Reduziert die sich durch den Sport? Also wurde die, wenn man die Gefühle durchlebt, wird die dann weniger?
Also es kommt immer drauf an, eben was für Übung man einsetzt, beziehungsweise wie wird es begleitet oder weil wenn man jetzt furchtbar aufbrausend wütend ist und dann sage ich jetzt, ich habe zum Beispiel eben mal mit meinem Freund dann mit so einem Stecken wie so ein Schwertkampf oder sowas gemacht, dann kann das schnell ummünzen in Hassgedanken oder eben eine dermaßen kraftvolle Wut dann rauskommen, die dann einfach eben in Gewalt endet oder Aggression endet. Und deswegen verwende ich auch bei meinen Übungen immer nur, dass man zum Beispiel gegen die Matte etwas klopft, also boxt oder so, oder in die Luft boxt und niemals mit einem anderen Menschen, also so wie jetzt beim Boxen selber, weil ich finde eben, dass das halt schonender ist, zumindest für mich war es schonender und ich war es einfach durch die Gewalt-Ding, dass das halt schonender einfach ist und nicht so viel Aggression dann auslöst. Und man muss halt auch schauen, dass man eben nicht da in eine Raserei endet, sondern dass man es halt sagt, 10 Wiederholungen und dann durchschnaufen, nachspüren, was kommt jetzt. Und ganz oft passiert ja dann so ein Punkt, wo es bricht und dann kommt die Traurigkeit raus. Also so erlebe ich es halt immer in meine Kurse, in meine Workshops und so, dass dann die Leiter von mal, durch diese Wut halt, wenn sie sie ausdrücken, hinkommen zu ihrer Traurigkeit.
Okay. Das heißt, das ist ja ganz interessant, das hat der Grad zwischen Traurigkeit, Wut und Hass, ja, dem Täter wahrscheinlich gegenüber, der ist ja dann anscheinend sehr fließend.
Ja, voll, voll. Und eben, wie gesagt, da muss man halt, ein feines Gefühl dafür haben und sich selber vielleicht auch gut kennen oder eben gerade, wenn es eine Gruppe ist, dann kann man das ja gut beobachten. Also ich weiß ja, wie sich das anfühlt auch und weiß ja schon, wie Menschen da reinschauen oder so. Also ich habe da schon mittlerweile halt ein richtig gutes Gespür dafür auch entwickeln können natürlich. Und das ist aber auch zum Beispiel bei der Freude so. Das ist immer wieder spannend zu sehen, wenn wir Übungen aus der Kategorie Freude machen, weinen die meisten. Weil das zum Beispiel etwas, gerade in der Trauer eben, erinnert die so stark an freudige Momente von damals und die wird so schlagartig bewusst, diese Momente sind weg. Diese Freude werde ich so vielleicht nimm spüren anders, aber so vielleicht nimm. Und das macht dann auch wieder traurig. Und dann ist immer ganz interessant, weil dann lachen alle und weinen gleichzeitig. Und genau so funktionieren Gefühle. Wir können nicht nur das eine fühlen. Meistens ist eine Mischung aus vielen Gefühlen, die irgendwie nebeneinander passieren.
Ja. Kannst du dafür ein Beispiel geben, wenn du sagst, wir machen Übungen aus der Kategorie Freude? Also dieses ganze Konzept Seelensport, was hängt dahinter? Und mach es mal für den Zuhörer beispielhaft.
Also es gibt eben zwei große Überkategorien im Seelensport. Die eine, mit der man immer anfängt bei jedem Training, ist die Kategorie Gefühle ausdrücken. Und da gibt es wieder Unterkategorien von eben Traurigkeit, Sehnsucht, Liebe, über Wut, Ärger, Zorn, zu Freude, Ängste, Hilflosigkeit, Schuldgefühle. Alles Gefühle, die dringend einfach einen Raum brauchen und eben einen Ausdruck brauchen. Also auch wenn wir jetzt zum Beispiel in der Kategorie Ängste sind und da trainieren, dann geht es darum, die Ängste auch mal da sein zu lassen, auszusprechen, miteinander zu teilen und dann erst in den Ausdruck zu gehen, beziehungsweise zum Schauen, was kann ich jetzt machen, dass es mich vielleicht nicht so einnimmt, sondern dass ich das Gefühl hernehme praktisch und ich diese Macht über das Gefühl habe. und es an die Hand nehmen, wie ein Freund zum Beispiel. Und die zweite große Überkategorie ist eben Gefühle erzeugen. Also da schauen wir dann, wenn einige Gefühle ausgedrückt wurden, wie können wir uns jetzt stärkende Gefühle erzeugen, sodass wir mutiger durch den Alltag wiederkommen. Und da sind eben Gefühle dabei, wie zum Beispiel Mut, innere Stärke, Anerkennung, Stolz, Selbstfürsorge, Selbstschutz, emotionale Balance und so weiter. Und wenn ich jetzt eine Übung zum Beispiel erzähle, nehmen wir mal die Wut, das kann man sich besonders gut vorstellen. Da gibt es zum Beispiel die Übung der große Bär. Also alle Übungen haben ja auch Namen. Und der Hintergrund zum großen Bären ist eben, wenn man sich so einen großen Bär vorstellt, dann stellt man sich immer gleich so Macht und Gebrüll vor. Und dann stell dir weiter vor, du bist jetzt wie so ein großer Bär und darfst deine Wut jetzt sammeln in deinen Fäusten und sie praktisch über den Boden rauslassen. Also du gibst diese Wut über die Fäuste in den Boden ab. Und dafür stellt man sich hüftbreit, etwas breiter als hüftbreit hin, wie für Kniebeuge. Nimmt eben die Fäuste her, ballt die Fäuste und dann, also haut man zwischen die Füße in die Matte rein. Wir legen meistens dann noch einen kleinen Zettel hin, das mache ich vorher immer, wo ich sage, benenn mal deine Wut, schreib sie auf, was macht die gerade zornig, und diesen Zettel zerstören wir dann praktisch, das ist unsere Aufgabe. Und dann schlagen wir in diesen Zettel rein, richten uns wieder auf, spannen den Bizeps an, halten die Hände eben angewinkelt an unserem Körper und strecken am Schluss nochmal die Arme nach oben, halten die Fäuste weiter angespannt und schauen dann nach oben. Und da eben kurz dieser Impuls, und jetzt sammeln wir wieder die nächste Ladung an Wut ein bisschen und lassen es wieder in die Erde ab, also in die Matte, auf den Zettel und dann wieder aufstehen, strecken, runtergehen, immer in so eine Kniebeuge. Das ist zum Beispiel der große Bär.
Verstehe, okay. Was sind denn das für Kunden, die du hast? Sind das jetzt ausschließlich Menschen, die unter Gewaltverbrechen leiden, an sich selbst oder an Mitmenschen? Oder sind das auch Menschen, die, weiß ich nicht, unter anderen Dingen, unter Krankheiten meinetwegen leiden oder sowas? Was sind das für Menschen?
Also es sind im Prinzip alles Menschen, die auf irgendeine Art und Weise einen Verlust erlebt haben. Das muss nicht zwingend eben in Verbindung mit dem Tod stehen, sondern, wie du schon gesagt hast, ich habe auch schon sehr viele Krebskranke begleitet, also gerade im Einzel stark, die eben einfach ohne zum Beispiel, die hat einen Kopftumor gehabt, wo man einfach nochmal, also wo sie einfach nochmal schauen wollt, wo kann ich meine Gefühle ablassen, wie kann ich trotzdem noch meinen Körper spüren, einen Zugang zu meinem Körper finden. Dann auch Menschen, die zum Beispiel einen Job verloren haben oder die ein Haustier verloren haben, habe ich auch schon viele gehabt, also Hunde, Katzen, Gewalterfahrungen. Da habe ich viele Workshops gemacht mit Frauenhäusern zusammen, aber auch an Schulen für junge Frauen, also in die Richtung. Also das ist ziemlich bunt. Ich habe auch schon welche gehabt, die einfach gesagt haben, ich habe mich selber verloren ein Stück weit und weiß nicht, wer ich bin. Und es ist so viel passiert in meiner Familie, in meinem Umfeld und so. Und das sind so viele Gefühle, denen ich irgendwie nicht Raum schenken kann oder nicht weiß, wie ich damit umgehen soll. Also es geht in ganz viele Richtungen.
Und sag mal, weißt du, ob es sowas Ähnliches auch in Deutschland gibt? Ich meine, die meisten Hörer werden jetzt wahrscheinlich auch aus Deutschland kommen von The Storyteller. Gibt es so oder gibt es in Österreich sowas auch schon? Oder bist du da komplett neu?
Also ich habe bis jetzt selber noch nicht jemanden kennengelernt, der so genau so das Konzept irgendwie erarbeitet oder aufgebaut hat. Was ich weiß, was es gibt, ist Yoga, glaube ich, für Trauernde. Haben auch schon einige gemacht, sowas. Oder ich glaube, es haben da schon welche Laufgruppen oder so gemacht für Menschen, die irgendwie in Trauer sind oder was ich nicht, in die Richtung, glaube ich. Aber jetzt wirklich, dass man es halt in Verbindung mit Gefühlen wirklich bringt und dann noch eigene Geschichten drauf und Affirmationen separat geschrieben, so habe ich das noch nicht erlebt. Aber es gibt natürlich sehr viele Seelensporttrainer und Trainerinnen mittlerweile, die ja ausgebildet haben. Und da gibt es mittlerweile welche in Österreich, Deutschland, Belgien und Italien. Und es werden immer mehr. Also es könnte sein, dass in der Nähe schon irgendwo ein Kurs vielleicht stattfindet.
toll. Wie viele sind das? Wie viele hast du da schon?
Mittlerweile sind es jetzt 13, aber eben eigentlich mit, also wenn Corona jetzt nicht gewesen wäre, wären es schon über 30 neue dieses Jahr dazugekommen. Ja. Die haben jetzt alle natürlich, ich habe dreimal, muss man sich vorstellen, dieses Jahr die Ausbildung hintereinander absagen müssen. Ja. Das ist echt eine Katastrophe. Immer genau zu der Zeit, wo der Lockdown jetzt war, habe ich die Ausbildungen gemacht oder hätte ich. Ja. Und jetzt aber bin ich am Ummünzen und Umstrukturieren und die alle 30 werden jetzt bald im Januar und Februar dann online ausgebildet. Also ich habe keinen Bock mehr, ganz ehrlich, auf eine Warterei, bis irgendwann doch noch diese Ausbildung stattfinden kann, weil das natürlich auch immer ein mega Organisationsding ist. So Seminarhäuser buchen und sowas und bis alle einen Termin auch wahrnehmen können gleichmäßiger. Ja, deswegen wird es jetzt online stattfinden Anfang nächstes Jahr und dann wird es schon fast 50 geben.
Wow. Und deine Kunden, kannst du jetzt mit denen arbeiten? Läuft das auch online?
Ja, das läuft jetzt so online. Also es gibt die Seelensporttrainer, die jetzt da sind, die haben auch ihre Kurse vor Ort, machen sie jetzt dabei im geschützten Rahmen, je nachdem, wo sie die Kurse anbieten, halt auch online oder über Zoom, glaube ich. Und ich arbeite online immer, also es gibt dieses Online-Programm, das startet jetzt eben Mitte November, dann fängt es an, dieser Seelensport-Adventskalender, wo immer Trauernde durch die Weihnachtszeit, über das neue Jahr hinweg und ins neue Jahr noch rein begleitet, über ganz viele Videos rund um eben die ganzen Seelensportübungen halt mit den Geschichten, aber auch ganz viel anderes. Also wie kann ich Weihnachten angemessen planen, Meditationen, ganz viel Texte und Live-Trainings und so weiter. Also das findet jetzt halt auch alles online statt.
Ich habe noch eine letzte Frage, Katrin. Oder zwei, sagen wir zwei. Du hast in deinem Blog, habe ich das glaube ich gelesen, etwas sehr Interessantes und Schlaues über Trost geschrieben, wie ich fand. Und zwar hast du geschrieben, dass die meisten Menschen unter Trauer etwas verstehen, was man schnell irgendwie wegmachen müsse. Ja, also ob das jetzt bei sich selber ist oder bei Menschen in seinem Umfeld, die trauern. Man hat irgendwie das Gefühl, man muss die Trauer schnell nehmen. Das sei aber die falsche Herangehensweise, sagst du. Warum?
Weil eben, wenn wir versuchen, Trauer schnell wegzumachen, dann wird sie eigentlich nur mehr und verschlimmert sich, indem, ich habe es ja vorhin schon beschrieben, es macht das Ganze schlimmer, wenn ich die ganze Zeit runterschluck, weil ich dann natürlich auch körperlich geschwächt bin und es mir erschöpft und mir Kraft raubt, als wie wenn ich einfach da sitze und weine, was einfach natürlich, unsere natürliche, ja, es sieht einfach auch die Natur vor, dass wenn ich traurig bin, einfach losweine, weil dadurch zum Beispiel kommen Stresshormone raus über den Körper und ich fühle mich automatisch nach einer richtigen Heulsession wieder leichter. Und es hat noch nie jemand 24 Stunden durchgeweint, also es gibt immer Pausen dazwischen. Der Körper kann das schon ganz gut. Und und es geht viel mehr beim Trost eben darum, dass wir dem Ganzen Raum geben, weil wenn wir ihm Raum geben, dann wird das Ganze leichter und nicht schwerer. Also ich weiß nicht, das kommt ja auch wahrscheinlich aus der Geschichte her. Es funktioniert halt auch nicht da in einer schnelllebigen, leistungsorientierten Gesellschaft. Und Trauer ist halt etwas, was eben Raum braucht und langsam passiert und nach innen gekehrt ist. Und der funktioniert natürlich nicht dazu dem super, duper schnellen Job, wo immer alles zack, zack, zack funktionieren sollte. Gell? Und ich glaube, dass da ja prallen einfach diese Welten aufeinander und deswegen wollen wir das schnell wegmachen. Außerdem natürlich triggert es ja auch ganz schlimm bei uns selber. Wenn ich jemanden begegne, der weint, dann macht es mir automatisch traurig, wenn ich gut mitfühlen kann, sagen wir mal so. Mhm. Das Gleiche, wie wenn ich jemanden sehe, der lacht, dann muss ich automatisch mitlachen vielleicht oder lächeln oder fühle mich zumindest besser. Und genauso funktioniert auch die Traurigkeit. Die ist genauso ansteckend wie das Lachen. Und das ist aber nicht so ein angenehmes Gefühl eben. Und dann will man das schnell wegholen, weil es sich halt auch nicht angenehm anfühlt. Aber wenn wir dem Zeit geben und dem Raum geben und einfach mit aushalten, weil das ist ja wahrer Trost, also dass wir einfach da sind und es jetzt mit aushalten, diese Traurigkeit, dann passiert danach ein Lächeln und Lachen und Freude, die nur viel schöner und intensiver sind, als wie wenn ich die Traurigkeit einfach schnell wegmache, weil dann ist nur so ein künstliches Lächeln da und das will eigentlich keiner, finde ich.
Also wenn man Trauernde hat in seinem Umfeld, Zeit geben, Geduld haben und mit aushalten, ja? Ja, das ist so das, was du mitgeben kannst. Als allerletzte Frage aber dann wirklich, du hast was Wahnsinniges aus diesem Wahnsinnigen erschaffen, ne, wenn man das so sagen kann. Wo geht's denn noch für dich hin? Bist du jetzt erstmal so, dass du sagst, ich bin jetzt total glücklich, so wie es ist, mit dem Status quo und das ist okay und das genieße ich und ich genieße den Moment? Oder geht es weiter? Hast du eine Vision, wie es weitergeht? Hast du noch so ein größeres Ziel mit Seelensport?
Ja, also ja, ich habe noch ein paar Ziele. Und meine größten Ziele noch immer ist, dass ich endlich irgendwann mal eine Lesung halten darf mit meinen Büchern. Okay. Weil ich habe das ja durch Corona noch immer nicht erleben dürfen. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn ein Buch rauskommt und eine Buchhandlung offen hat oder es normal verschickt werden kann oder so. Das wäre so ein Ziel, das ich eigentlich noch habe, dass ich endlich einfach vorn sitzen darf und aus diesem Buch heraus lesen darf und Menschen wirklich ja live sehen kann, gell? Weil das habe ich leider noch nicht erleben können und ich hoffe, das geht dann irgendwann doch noch. Sonst habe ich gesagt, ich muss echt ein drittes Buch auch noch schreiben, weil ich muss das auch mal erleben, wie das ist, ein Buch rauszubringen ohne Pandemie. Das wäre ja, vielleicht noch schön. Das wäre so ein Ziel auf jeden Fall. Und rund um den Seelensport habe ich natürlich auch einfach dieses Ziel weiter, oder was immer grundlegend mein Ziel war, dass wirklich jeder Ort oder jede Stadt irgendwie die Möglichkeit hat, wenn ich sage, ich bin in Trauer oder ich will mich mit meinen Gefühlen beschäftigen, dass ich dann eben sage, okay, was mache ich zur Therapeutin oder zum Gesprächskreis oder ich gehe zum Seelensport, sodass es so etwas ganz Normales wird eben, das halt einfach in Anspruch genommen wird, wenn man halt mal ja, sich mit seinen Gefühlen beschäftigen will. Das wäre so mein Ziel. Aber schon bin ich eigentlich ganz zufrieden, ja, und glücklich.
Ja, das ist schön. Also das kannst du heute sagen, du bist wieder glücklich, ja?
Ja, also ich finde, ich bin sogar mit mir selber als Person, von meinem Charakter her, wie ich halt bin, definitiv glücklicher, als wie es jemals davor war. Weil Trauer bringt ja auch diese Chance mit sich, auch wenn man es am Anfang überhaupt nicht so sieht und so, was ja natürlich verständlich ist, aber es bringt definitiv die Chance mit sich, dass man sich ganz, ganz tief und weit entwickeln kann in seinem Charakter, in seiner Persönlichkeit, in seinem Leben und das Leben wird einfach plötzlich viel lebenswerter und jeder Moment einfach viel intensiver, weil ihm einfach diese Endlichkeit ja auch so bewusst ist, die ihm vorher überhaupt nicht, zumindest mir nicht, als junger Mensch gerade bewusst war. Und ja, deswegen würde ich sagen, ich bin heute echt definitiv sogar glücklicher mit mir.
Wow. Dem kann ich überhaupt nichts mehr hinzufügen. Das ist ein super schöner Schluss. Katrin, vielen, vielen Dank. Das war eine der krassesten Geschichten, die ich bislang, glaube ich, hatte bei The Storyteller. Ich danke dir, dass du deine Geschichte mit der Welt teilst und dass du sowas Großartiges daraus gemacht hast. Und ich drück dir ganz, ganz doll die Daumen, dass du bei deinem nächsten Buch eine Lesung machen kannst. Und
das war schön. Ja, danke, danke, danke. Danke, dass Sie dabei sein haben dürfen.
Voll. Sehr, sehr gern. Und alles Gute. Mach's gut.
Dankeschön.
Das war die Geschichte von Katrin. Mich hat vieles, was Katrin im Gespräch sagte, sprachlos zurückgelassen. Ihre Stärke hat mich wirklich beeindruckt. Und vor allem ihr Mut, mit dieser Geschichte an die Öffentlichkeit zu gehen. Wohl wissend, dass da auch immer wieder Menschen sind, die das, was sie tut und erlebt hat, bewerten, kritisieren und völlig unangemessen kommentieren. Ich finde es immer wieder schwierig zu sagen, beschwer dich nicht, andere hat es viel schlimmer getroffen. Das ist wahr, natürlich. Wenn man Katrins Geschichte hört, wagt man kaum noch überhaupt eine Beschwerde über die eigene Situation auch nur zu denken. Ich glaube aber nicht, dass dies die Reaktion ist, die Katrin bewirken möchte. Ich glaube eher, dass ihre Geschichte beweist, dass es möglich ist, nicht nur aus dem schlimmsten Albtraum herauszukommen, sondern sogar etwas Positives daraus zu ziehen und sich letztlich selbst zu finden und daran zu wachsen. Das ist also nicht nur eine leere Phrase, das geht wirklich. Danke, Katrin, für diese Erkenntnis und für deine Geschichte. Der Storyteller geht mit dieser Folge in eine kleine Winterpause. Wir sind am 4. Februar wieder zurück. Dann mit der Geschichte von Martha und Regina von der Swans-Initiative, die uns erzählen, wie man als Frau mit Migrationshintergrund ohne Akademikerfamilie seinen ganz eigenen Weg gehen kann. Bis dahin, ich wünsche euch schöne Feiertage, rutscht trotz Corona gut rein und wir hören uns in alter Frische nächstes Jahr. Bis dann, eure Sarah.